Aufnahme läuft und die Füße riechen.
Eigentlich sagt man ja, Nase läuft und die Füße riechen.
Ah, jetzt.
Aber jetzt läuft die Aufnahme.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobi. Schön, dass wir mal wieder zu zweit sind und das heißt fast immer eine Amiga-Sprechstunde, oder?
Genau, und das tut es auch heute. Und in diesem Sinne auch hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Eure beiden Lieblings-Amigos sind wieder da und haben sich eine Ausgabe der Amiga Games vorgenommen. Ist schon wieder eine Weile her. Es ist also mal wieder soweit.
Ja, heute haben wir die Ausgabe 1193. Und bevor wir in das Blättchen reingucken, reinblättern, ihr könnt natürlich mitblättern, geht einfach auf die Seite kultmax.com. Also nicht Max im Sinne von Max, sondern im Sinne von Mags, also Magazine. Da geht ihr einfach in den Bereich Magazine, in den Bereich Amiga Games, in das Jahr 1993 und die Ausgabe 1193. Da ist unter anderem so ein Astronaut und so ein Helikopter drauf. Und wo ich das jetzt gerade schon erwähnt habe, Tobi, was ist denn da noch drauf auf dem Cover?
Das ist ziemlich voll, ehrlich gesagt, und auch ziemlich bunt. Ich mag das Cover total gerne. Sehr viel unterschiedliche Elemente neben diesem Helikopter. Ich sehe einen Astronauten, ich sehe so ein bisschen, ja, ich dachte erst so ägyptisch angehauchte Skelettköpfe, aber ich glaube, das stimmt gar nicht so richtig.
Wenn überhaupt eher Inkas oder Mayas oder so, ne, finde ich.
Ja, ich habe irgendwie diese Zacken, die da so rechts und links von abgehen, habe ich so im Kopf so ein bisschen zu so einer Tutanchamun-Maske gemacht. Weißt du, wie ich meine?
Naja.
Das sieht ein bisschen so aus, aber beim genaueren Hinschauen ist das natürlich nicht. Also Totenschädel. Dann haben wir hier noch so einen Panzer mit Soldaten und sowas im Hintergrund, Berglandschaften. Also das ist wirklich ziemlich voll und ziemlich bunt. Gefällt mir ganz gut. Ich kann mich auch ganz gut dran erinnern an diese Ausgabe. Die habe ich nämlich gehabt.
Ah ja. Ja, das scheint irgendwie so eine Art Orden oder sowas zu sein, ne? Wenn man da bei diesen Totenköpfen da schaut, das ist irgendwie in einem Kreis drin und der Astronaut, der guckt auch aus diesem Kreis raus.
Genau, wir schauen eigentlich auf das Cover und durch diesen Orden, hast du ihn genannt, in eine Landschaft. Mhm. Und der Hubschrauber fliegt quasi in diese Öffnung hinein, in die wir reingucken. Und der Astronaut guckt heraus und diese Totenköpfe, die sind irgendwie da so dran gehängt.
Also,
wie auch immer.
Ich habe jetzt schon einen Auftrag für unsere lieben Zuhörenden. Solltet ihr euch das Cover bisher nicht angeschaut haben, dann würde ich euch sehr darum bitten, jetzt genau das einmal zu tun und dann uns zu erzählen, das, was wir gerade so erzählt haben, kommt das irgendwie hin? So, oder seht ihr das jetzt und denkt, ach, okay, ja, nee, das war aber nicht gut erklärt von den Jungs. Würde mich interessieren.
Oder ihr guckt es euch nicht an und malt ein Bild nach der Beschreibung, die wir euch gerade gegeben haben und schickt es uns. Dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
Das finde ich auch gut. Ja, das gefällt mir auch sehr.
Also es ist wirklich sehr großer Spielraum hier in dem, was wir erzählt haben. Weniger Spielraum haben wir allerdings in den Texten, in dem geschriebenen Wort. Auf diesem Cover, da gibt es auch einiges. Neben dem Logo, dem Preis und dem Datum natürlich, 5,90 Mark hat das Ganze gekostet. Mhm. Up ins Dungeon, Amber Moon und Space Hulk steht hier zum Beispiel.
Ins Dungeon. Mhm. Aber müsste es, also es ist doch der Dungeon oder nicht? Dungeon ist Kerker?
Ja, vielleicht auch mit Verlies übersetzt, das Verlies oder
ja,
so.
Ja, okay, ja, okay, ja.
Nachdem, wie der Übersetzer, die Übersetzerin das so verstanden hat vielleicht.
Hm. Ja. Also ich würde immer der Dungeon sagen.
Ja, ich glaube ich auch. Aber das Verlies wäre auch okay.
Na gut, okay. Auf der anderen Seite haben wir dann Specials. Da gibt es den ECTS-Report und Dungeons and Monsters. Also nochmal Dungeons. Bin gespannt, was das Ganze ist.
Genau. Und dann gibt's hier unten noch Psygnosis, Neues aus der Hitfabrik. Da bin ich mal sehr gespannt. Und natürlich wird hier die Coverdisc hervorgehoben. Der Energiemanager ist darauf. Ein komplettes Spiel rund um den Umweltschutz. Lauffähig auf dem 500er, 500 plus 600er und dem 1200er.
Na.
Energiemanager. Kennst du das noch?
Nee.
Nee?
Also nicht bewusst tatsächlich. Also schon das erste, wo ich sage, nee, kenne ich nicht.
Mir kommt das irgendwie bekannt vor. Irgendwie habe ich da ein Bild vor Augen. Mal gucken, was, ja, ob da meine Erinnerungen richtig liegen. Werden wir sicherlich gleich sehen.
Da ich mir ja viele der Ausgaben damals gekauft habe, also wirklich zu der Zeit noch die meisten, ich würde sogar fast sagen alle, müsste ich das ja eigentlich gehabt haben. Vielleicht, wenn ich die Screenshots sehe, dann kommt vielleicht nicht nur der Kaffee, sondern auch die Erinnerung wieder hoch.
Genau. Gehen wir mal rein.
Sehr gerne.
Und sind auf der ersten Doppelseite. Und hier haben wir gleich zwei Legenden. Auf einer linken, auf der rechten Seite, oder?
Hans Ippisch, den müssen wir natürlich zuerst nennen, der ist im Infotorial.
Genau.
Und auf der anderen Seite links, da ist Lodder Matthäus.
Ja.
Den nennen wir natürlich als zweites, weil Hans Ippisch ist natürlich die viel größere Legende.
So ist es.
Weil wer bei uns im Podcast war, der ist Legende.
Das ist zweifelsohne so, ja.
Grüße an Gunnar an dieser Stelle.
Ah, jetzt verstehe ich. Und an Hans.
Und ja, an Hans und an Lothar auf jeden Fall, ja.
Genau, hier haben wir auf der linken Seite das Fußballereignis 93, Lothar Matthäus, die interaktive Fußballsimulation von Ocean, also Werbung. Mhm. Und auf der rechten Seite, du hast es gerade gesagt, das Infotorial, da begrüßt uns Hans Ippisch, der leitende Chefredakteur dieser Ausgabe, mit ein paar warmen Worten und sneakt schon mal so ein bisschen in die Themen dieser Ausgabe hinein. Amber Moon haben wir schon gesagt, der ECTS-Report, Psygnosis steht hier nochmal und Dungeons and Monster.
Mhm. Gehen wir weiter. Oh, da ist gleich schon die Coverdisc, noch kein Inhaltsverzeichnis.
Nee.
Und die Screenshots sagen mir nichts. Tobi. Nee,
mir ehrlicherweise auch nicht. Da habe ich wohl ja den Mund ein bisschen zu voll genommen. Wobei mir irgendwie dieser Title-Screen so ein bisschen bekannt vorkommt. Aber wahrscheinlich ist es auch Quatsch. Also der Energiemanager, ein ganzes Spiel auf der Coverdisc. Es handelt sich hier um eine Aktion oder eine Initiative vielmehr vom Bundesministerium für Wirtschaft. Die hat das hier ins Leben gerufen scheinbar. Mhm. Und es geht darum, irgendwie in einer Art Wirtschaftssimulation in dem, was man da tut, Energie zu sparen. Ich kann jetzt nicht so genau sagen, was man hier genau machen muss, aber es geht scheinbar darum, besonders gut zu haushalten und ja, so ein bisschen diesen Umweltaspekt im Auge zu behalten. Mhm. Ne? Ja,
na gut. Weiter geht's.
Auf die Seite 6, da haben wir das Inhaltsverzeichnis. Das überspringen wir ja wie gehabt, um nicht zu viel zu spoilern. Deswegen gehen wir direkt weiter auf die Seite Nummer 8.
Mhm, und da haben wir den ECTS-Report. Und da lacht uns, oder nein, lachen tut er ja nicht. Mr. Nuts grummelt so vor sich hin und guckt uns böse an. Und ich denke immer wieder, ey, Mr. Nuts war schon ein recht cooles Maskottchen, wenn ich mir den so angucke.
Ja, schon.
Also ich finde, der hat jetzt, also naja, klar ist er nicht Sonic, aber wenn der ein bisschen erfolgreicher gewesen wäre, ich finde, der hätte, also ich finde ihn jetzt nicht viel schlechter als Sonic. So,
nein, rein optisch. Er hat Potenzial, genau. Also geht ja auch schon so in die Richtung von Sonic so ein bisschen, ne?
Ja, der hat auch Turnschuhe an. Der hat sogar, hey, der hat fingerlose Handschuhe an. Wie cool ist der denn?
Ja, ja. Und einen riesigen Schweif. So.
Ja.
Auf der ECTS. Erskine war da, Domark, Blue Byte, Game, was steht da? Das ist eine
Game Tech.
Game Tech, ja, tolle Schrift. Mhm. Core Design, natürlich, also da haben sich die ganz Großen die Klinke in die Hand gegeben. Mhm. Wir haben hier in der zweiten Hälfte der Seite 9 noch so eine kleine Anzeige, die kann man, glaube ich, überspringen. Da konnte man Spiele bestellen, auch nur 5, wenn ich es richtig sehe.
Auf der nächsten Seite geht's noch weiter mit dem Special auf der ECTS. Da geht's dann noch um Gremlin und Chrysalis. Aber es geht auch um das Spiel Elfmania oder Elfmania.
Mhm.
Was, kann ich mich gut dran erinnern an das Spiel, einfach so hervorragend aussah. So ein schönes Spiel.
Ja.
Leider spielerisch, glaube ich, zumindest aus meiner Erinnerung heraus, echt nicht gut und auch viel zu schwer.
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich habe das auch so in Erinnerung, dass es eine Grafikdemo gewesen ist, die nicht so gut spielbar gewesen sein soll. Ich kann mich aber selbst nicht daran erinnern, ob es wirklich auch stimmt, ob das wirklich so hakelig war, so schlecht spielbar gewesen ist. Aber man sieht es hier auf jeden Fall in den Screenshots, dass das mit der Grafikdemo nicht übertrieben ist. Sieht wirklich toll aus. Mhm. Übrigens auch der Soundtrack cool. Ich hatte das Menüthema mal mit in einer Themes-Folge. Mhm. Leider nur 30 Sekunden lang, aber die lohnen sich. Unbedingt mal reinhören.
Mhm. Auf der nächsten Seite, das Special ist noch nicht zu Ende, aber wir haben hier unseren ersten Mail-Order versandt und unsere regelmäßigen Hörer, die wissen natürlich, was jetzt kommt. Wir suchen uns ein Spiel aus und küren am Ende den günstigsten Mail-Order-Versand. Und ich würde mal einfach ins Blaue hineinschießen und sagen, der Pfister, ne, der wird das wieder machen.
Der ist es.
Aber wir suchen uns trotzdem mal ein Spiel aus. Tobi, was nehmen wir denn heute?
Ach, ich habe das Gefühl, die letzten Mal habe ich jetzt mal entschieden. Mach du doch mal.
Okay, ey, die Schrift ist so klein.
Zoomen, oh. Zoomen.
Hier, Traps and Treasures, Tobi.
Ja?
Dein Ding, DA, ne? Deutsche Anleitung.
Ja.
Traps and Treasures kostet hier 58,90 Mark.
58, okay.
Ja, also 59 Mark.
Mhm. Gut, Traps and Treasures.
Genau. Und wie ich gerade schon gesagt habe, auf Seite 12 geht es mit dem Special noch weiter. Da geht es um Suhl 2. Es geht um Theme Park. Suhl 2 habe ich, glaube ich, nie gespielt.
Ich glaube ich auch nicht. Also ich habe noch nicht mal eins so richtig intensiv gespielt. Das hat man natürlich mal eingeworfen, ein bisschen gezockt, aber ich fand es damals nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Ist es auch heute nicht wirklich. Hm. Und Teil 2 ist da ehrlich gesagt komplett an mir vorbeigezogen.
Hm, ja, bei mir auch. Und Theme Park habe ich tatsächlich nur mal angespielt. Ich glaube, ich habe es mal angespielt.
Ja.
Bin mir aber auch nicht ganz sicher.
Ich bin mir auch nicht sicher. Ich war auch nie der ganz große Fan dieser Theme-Spiele, obwohl mir die eigentlich liegen müssten. Also eigentlich finde ich das schon cool. Bisschen andersartige Wirtschaftssimulationen, die so thematisch ein bisschen ja anders gelagert sind. Theme Hospital, Theme Park, dies, das, was es da alles gab. Aber nee, ich kenn's nicht, um es kurz zu machen.
Ich kann mich zumindest nicht groß dran erinnern, aber irgendwie, ich könnte schwören, dass ich mal irgendwas designt habe, einen kleinen Theme Park in irgendeiner Form und dass sich da Leute angestellt haben, aber ich weiß es auch nicht. Ist auch am Ende egal.
Waren die so pingelig? Wegen Anstellen.
Ich stelle mich jetzt mal nicht an und werde diesem miesen Witz keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Schon viel zu viel Zeit jetzt schon drauf gegangen.
Aber ich fand ihn gar nicht, naja gut, okay. Ja, gut.
Seite 13, da geht es dann auch nochmal um weitere Firmen. Kleine Abschnitte für Microprose, für Ocean, für Psygnosis und für Renegade.
Ja.
Und dann haben wir Turtlesoft, unseren nächsten Mail-Order-Versand. Und auch da gibt es Traps and Treasures.
Natürlich.
Und kostet 59 Mark. Also in etwa das gleiche, ein paar Pfennige weniger.
Ja, okay. Da würde noch die Sympathie entscheiden. Oder der Versand vielleicht.
Genau, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wir gucken ja immer nur nach dem Preis.
Genau. Jetzt gucken wir auf die Seite 14. Wir sind weiterhin auf der ECTS unterwegs. Mhm. Hier gibt es einen kleinen Kasten speziell zu Ken Fodder, tolles Spiel. Amazon Queen wird hier auch nochmal so ein bisschen hervorgehoben.
Ja, das Ding heißt eigentlich, oder das steht hier auch im Text, Flight of the Amazon Queen.
Ja, hier ist es nur als Amazon Queen bezeichnet. Und ansonsten, ja, wie auf den Seiten davor, gibt es immer so kurze Textabschnitte zu den großen Ausstellern. Hier sind es in dem Fall Virgin, Sony und US Gold.
Genau, Flight of the Amazon Queen, Tobi. Klassisches Adventure, sieht sehr nach zum Beispiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis aus, nur ein bisschen bunter. Ja. Hast du das mal gespielt?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Ich leider auch nicht, dabei habe ich sogar, das gibt es nämlich für Lau bei GOG.
Ja, okay, stimmt, das habe ich sogar.
Ja.
Ja, habe ich mir auch mal gezogen, aber nie gespielt natürlich, Hauptsache haben.
Hauptsache haben, sehr richtig. Sollen wir das mal spielen?
Bestimmt. Wie so vieles.
Wie so vieles. Aber Adventures von damals sind geil. Und hier ist noch eins, was auch auf den Screenshots wirklich gut aussieht. Und ich bin auch der Meinung, das hat damals gar nicht schlecht abgeschnitten.
Ja, mit Sicherheit. Also ist bestimmt auch ein tolles Spiel. Zumindest wenn es das hält, was es hier grafisch verspricht. Aber ich mache das immer nicht. Ich stelle mir das dann immer so schön vor, gerade so in der Herbst- und Winterzeit. Ach, mal wieder so ein paar Stunden vor so einem Adventure verbringen, gemütlich irgendwie eine Runde irgendwas, ein LucasArts Adventure durchzocken. Aber weiter als über diese Vorstellung geht das meistens nicht hinaus bei mir. Ich komme einfach nicht dazu. Oder wenn ich Zeit hätte, habe ich dann keinen Bock oder so.
Wir müssen hier auch mal ein Adventure besprechen, Tobi.
Das stimmt, aber ich glaube, bevor wir Amazon Queen besprechen, gibt es noch ein paar andere.
Aber über Flight of the Amazon Queen spricht doch sonst keiner.
Ja, aber zum Beispiel über Simon wollten wir mal sprechen.
Stimmt.
Oder Kyrandia.
Stimmt auch.
Oder Dot.
Wir haben Pile of Shame ist hoch.
Wir haben noch nie über ein LucasArts Adventure gesprochen.
Ja, das stimmt leider.
Das ist eigentlich, ja, also für einen Podcast, der sich mit alten Videospielen beschäftigt. Und die kennen wir wenigstens.
Ja, das stimmt.
Hm. Ich sehe da was im Herbst.
Na gut. Dann haben wir auf Seite 15, da sehe ich nämlich was, noch zwei Mail-Order-Versenden.
Ich glaube, das ist korrekt.
Ja, ne, bestimmt.
Guck, du guckst oben bei 1A-Soft, ich guck unten bei Joy.
Na toll. Nee, oben eher nicht. Oh, guck mal. Das ist ja krass. Bei 1A-Soft gibt es tatsächlich Megaball.
Ah, dein Lieblingsspiel oder eines deiner liebsten Spiele damals, ne?
Ja, ja, auch bis heute ein Spiel, das man sehr gut spielen kann, den Arkanoid-Klon. Das hatte ich mal in einer Drei-Lieblinge-Folge dabei. Mhm. Gab es damals für 4 Euro, jetzt habe ich Euro gesagt, für 4,90 €.
Das ist günstig, das nimmt man mit.
Ja, also würde ich heute mitnehmen. Wie sieht's unten bei Joysoft aus, Tobi?
Schlecht, auch Joysoft hat keinen Traps and Treasures im Angebot.
Ja, die haben aber nicht so eine gute Ausrede wie, wir haben nur so Billo-Zeug.
Ja, die haben aber auch beide nicht so eine Riesenliste da, ne?
Ah, okay. Ja, ja, okay.
Na gut, gehen wir weiter auf die Seite 16 und wir sind im Bereich der News gelandet. Mhm. Und da ja, haben wir Neuigkeiten verschiedenster Art. Es geht um Spiele, Turrican 3 zum Beispiel, da wird endlich die große Wertung vorgestellt. Es geht um Anstoß von Asken, Bundesliga-Trainer für Spitzenspiele gesucht, wie sie hier betiteln. Und es gibt ein kurzes Interview mit unserem lieben Matthias Steinwachs, kurz nachgefragt. 1, 2, 3, 4 Fragen.
Naja, immerhin.
Den hatten wir mal dabei, als du das Thema von No Second Price vorgestellt hast.
Ja, sehr richtig. Da war er so nett und hat mir was eingesprochen für die Folge. Das hat mich damals sehr gefreut. Grüße gehen natürlich raus an dieser Stelle. Mhm. Und wer 4 Fragen von ihm beantwortet haben möchte, der kann jetzt hier gerne einmal kurz Pause machen und lesen.
Genau, wir machen es nämlich nicht.
Genau, wir sagen aber noch mal ganz kurz, Turrican 3, das hatte in der letzten Ausgabe keine Wertung. Mhm. Die bekommen wir und damit natürlich auch ihr jetzt nachgereicht, 94% hat das damals bekommen. Das ist ganz schön viel.
Hat natürlich auch zu einem Amiga Games Award gereicht.
Ja.
Selbstverständlich. Dann gehen wir weiter auf die Seite 18 und wir sind in der Rubrik Spiel. Das klingt sehr inspirierend. Mhm. Es geht um Amber Moon. Scheint ein mehrseitiges Special zu sein.
Ja, es ist das Spiel des Monats.
Genau. Ja, also Amber Moon kennen wahrscheinlich die meisten, die uns hier gerade zuhören. Ist ein tolles Spiel aus dem Hause Talion. Ein Rollenspiel, das ich und du, glaube ich, auch durchaus gerne gespielt haben, oder?
Oh ja. Also das war tatsächlich ein Spiel, was ich damals, ich weiß nicht, ob ich es durchgespielt habe, aber ich habe es auf jeden Fall sehr weit gespielt, also gefühlt. Vielleicht war es auch viel länger oder ich habe es doch durchgespielt. Also richtig Erinnerungen habe ich dann nicht mehr dran. Ich habe auch keine Erinnerungen mehr an die Story oder so. Aber das ist auf jeden Fall ein Spiel gewesen, was damals optisch richtig gut aussah. Also Talion hat ja sowieso aus dem Amiga immer ganz tolle Grafik rausgeholt. Man denke nur an Lionheart. Mhm. Und wenn man hier nochmal eine Seite weitergeht, da sieht man Bilder aus dem Intro auf der rechten Seite. Diese Sonne und dieser braune Mond und dahinter dieser wolkenverhangene Planet. Und dann geht's halt auf den Planeten rein. Also es gibt dieses, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es wirklich eine Sequenz war, dass die Kamera wirklich auf diesen Planeten zufliegt oder ob es Standbilder gewesen sind. Das weiß ich nicht mehr genau.
Ich glaube, es waren Standbilder.
Aber es sah auf jeden Fall wirklich, wirklich toll aus. Das war ein echt gutes Spiel und das sagt ja auch die Wertung. 93% hat das damals bekommen. Gameplay 95, Grafik 95, Motivation 95. Warum hat es nur 93 bekommen? Weil der Sound, das war nur 83, nur in Anführungsstrichen, ja. 83%. Hatte 10 Disketten, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, Anzahl der Disketten, 10, kann ich mich nicht erinnern, dass das so groß gewesen ist. Aber ja, wird schon stimmen.
Sehr wahrscheinlich. Wird hier übrigens verglichen mit anderen Spielen dieser Art. DSA schneidet hier schlechter ab, genauso wie Space Hulk und Might and Magic 3.
Bei DSA, also das schwarze Auge, ist zumindest das Gameplay noch gleichwertig. Bei den anderen beiden ist auch das Gameplay schlechter. Space Hulk habe ich damals auch gespielt, da war ich aber nicht gut drin. DSA habe ich durchgespielt, das weiß ich. Das war auch ein sehr gutes Spiel, aber ja, bei Amber Moon war die Grafik einfach so schön. Amber Star habe ich leider nie gespielt.
Nee, ich auch nicht. Ich glaube aber, dass ich DSA tatsächlich auch lieber gespielt habe als Amber Moon, damals zumindest. Nicht wegen der Grafik, aber weil es halt DSA war.
Ja, ja, die Lizenz, die hat da definitiv nochmal was ausgemacht. Aber ich glaube, da haben wir Amber Moon damals auch ein bisschen Unrecht getan. Oder du in dem Fall. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, welches von beiden ich besser fand. Ja, Lizenz, DSA und so habe ich damals ja auch in Anführungsstrichen echt gespielt. Aber Amber Moon, ach, wenn ich das hier so sehe, ne? Was für ein schönes Spiel.
Ja, ich leg's auch mal auf den Stapel, ne?
Ah ja, unbedingt. Ich habe keine Ahnung, How Long to Beat.
Ja, ich weiß auch nicht, ob man das durchspielen muss, um es zu besprechen. Aber ja, wenn das so ist, dann sollten wir uns da ein bisschen Zeit für nehmen. Ich glaube, da sitzt man eine Weile dran.
Ja, das denke ich allerdings auch.
Ich habe mal einen tollen Podcast gehört. Bei Stay Forever war das, glaube ich. Die haben auch mal über Ember Moon gesprochen.
Ich habe mal geguckt, jetzt gerade. Die Main Story, dafür braucht man 22 Stunden. Main und Sides 65 Stunden und als Komplettist 90 Stunden. Das ist ganz schön lang.
Ist so, ja.
Also 65 Stunden für Main und Sides, das ist definitiv kein kurzes Spiel. Vor allen Dingen nicht für damalige Verhältnisse. Das ist schon krass.
Vielleicht reacten wir lieber auf die Stay Forever Folge von Ember Moon.
Oh, gute Idee.
Sparen wir uns die Recherche. Ja gut, mal gucken. Also vielleicht lege ich es nicht ganz nach oben auf unseren Stapel.
Ach, das ist aber, ich habe ganz warme Erinnerungen an dieses Spiel, Tobi.
Ja, ich auch, tatsächlich.
Also ich habe keine spezielle Erinnerung, so wie ich es bei DSA habe, beim Erstellen der Charaktere, dass ich dabei das Phil Collins Album Both Sides gehört habe. Das ist bei DSA eine sehr spezielle Erinnerung für mich. Aber trotzdem, Ember Moon, wie gesagt, was ganz Warmes, irgendwie.
Ja, das hatte eine sehr, sehr warme, gemütliche Atmosphäre. Das liegt wahrscheinlich auch nicht zuletzt an dem Soundtrack und an der Zeit, in der man so gespielt hat. Und ja, grundsätzlich haben ja diese Rollenspiele, die so in so einem Setting stattfinden, irgendwie sowas Warmes, Heimeliges, ob das jetzt DSA gewesen ist oder das hier oder selbst so ein Link to the Past, übrigens, fällt mir gerade ein, muss ich gerade dran denken, an den Anfang, wo man da im Regen in der Hütte vom Großvater ist. Das hat ja schafft so eine gemütliche, heimelige Atmosphäre und irgendwie fühle ich das hier bei Ember Moon auch.
Apropos Link to the Past, wenn du dir auf Seite 19 den einen Screenshot anguckst, wo man auch diese Hütte sieht.
Stimmt, ja.
Da musste ich tatsächlich, bevor du das gerade schon gesagt hast, an Zelda denken und auch dieser Wald. Also die Grafik ist natürlich gänzlich anders, ne? Aber irgendwie könnte ich mir schon vorstellen, dass die sich haben von Zelda ein bisschen inspirieren lassen.
Das könnte sein.
Was ja auch nicht schlecht sein muss.
Gar nicht.
Kopier ruhig bei den Großen und mach daraus was Eigenes. Warum denn nicht?
Auf jeden Fall.
Ja, Ember Moon, schönes Spiel.
Ja, mal schauen. Irgendwann vielleicht in diesem Podcast. Auf der Seite 22, Bubble Bobble im neuen Gewand, Quack. Das ist hier das Spiel, um das es geht. 73% hat es bekommen. Tja, was soll ich sagen? Ein Arcade-Action-Spiel von Team 17, das ich nicht kenne. Also ich kenne den Namen und ich kenne auch jetzt, wo ich diesen Vogel hier sehe, diese Ente. Ja, das kommt mir schon bekannt vor, aber das ist nichts, was ich gespielt habe.
Ich habe das auch nicht gespielt, aber, das ist ganz witzig, finde ich, ich glaube, ich habe da vor einiger Zeit mal bei irgendeinem Gaming-YouTuber, ob der so gute Amiga-Spiele durchgegangen ist oder so, oder ob das auf irgendeiner Compilation mit drauf war, da habe ich genau dieses Spiel gesehen und das sah vom Gameplay echt gut aus.
Steht hier auch, ne? Spaßiges, kurzweiliges Spiel zum günstigen Preis. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und dadurch, dass es von Team 17 kommt, hat es ja automatisch auch dieses Gütesiegel. Es ist jetzt mit Sicherheit kein Schrott, kein schlechtes Spiel, aber vielleicht auch nicht das, was man von Team 17 erwartet, also ein geiles Jump'n'Run oder irgendwie sowas, sondern es ist so eher ein, ja, es sieht so, obwohl, nee, stimmt gar nicht, ne? Ist es doch.
Naja, gut, du hast schon recht, es ist kein klassisches Jump'n'Run, aber es ist ja schon irgendwie Side und ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das auch, die vergleichen es ja mit Bubble Bobble.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein One-Screener, wo du halt irgendwie Früchte einsammeln musst. Und genau, dann sind Gegner mit auf dem Schirm. Wie gesagt, ich habe das in einem Video gesehen und das sah wirklich spaßig aus. Und es gibt ja durchaus so Spiele, die man sich damals angeguckt hätte und dann vielleicht auch gesagt hätte, ach ja, ist ganz lustig, Gameplay 75, das passt schon. Und dann schaust du dir die Dinger heute an und du denkst, das ist gut gealtert. Und dann gibt es Spiele von damals, wo du halt mit offenem Mund da gesessen hast, weil sie so toll aussahen und du auch gedacht hast, die spielen sich gut, dann machst du sie heute an und denkst, naja, die sind halt nicht gut gealtert. Und bei dem könnte ich mir vorstellen, dass das gut gealtert ist.
Ja, da gebe ich dir recht.
Das kommt mal auf meinen Hausaufgabenstapel.
Okay, bin ich gespannt.
Ja, mal gucken, ob ich bis morgen vergessen habe oder nicht, ob ich es mir, ich muss es mir mal runterziehen, ich möchte das wirklich mal spielen.
Ja, mach mal. Also kann ja sein, das sieht ein bisschen so aus, als könnte es so Suchtpotenzial entfachen. Wir werden sehen, Bis dahin gehen wir weiter auf die Seite 24.
Ja, World Class Cricket. Ich bin kein Cricket-Fan. Ich kenne das Spiel nicht. 63% hat es gegeben. Daneben haben wir aber was, nämlich Intersoft.
Wow.
Oder wolltest du noch was zu World Class Cricket sagen? Ich wollte dich jetzt auch nicht übergehen.
Nee, ich bin Fan von Crockett, Sonny Crockett, aber nicht von Cricket. Ha.
Jiminy?
Was?
Jiminy?
Ich verstehe nicht ganz.
Jiminy Cricket.
Kenn ich nicht.
Das ist die Grille bei Pinocchio.
Ah, das wusste ich nicht. Ja, genug überbrückt. Intersoft, ne?
Intersoft, ja.
Kein Traps and Treasures, wenn ich richtig sehe.
Ich sehe es auch nirgends. Die haben ja verschiedene Neuheiten. Amiga, Nice Price, Low Budget. Oh, aber hier geil. Zubehör, Amiga Festplatte, 250 MB. Oh ja. 749 Mark. 749 Mark für 250 MB. Ich finde es immer wieder toll, solche Preise zu sehen. Ne? Dann denke ich immer wieder, Technik ist schon echt billig geworden, ne? Auch wenn die gerade sehr, sehr teuer wird. Aber an sich ist sie schon echt billig geworden.
Das stimmt.
Dann gehen wir weiter und kommen zu meinem absoluten Lieblingsgenre. Nämlich den Flugsimulationen auf dem Amiga.
Na, da kann ich mir wieder zurücklehnen und dir zuhören.
Ja, das sind ganze 4 Seiten oder nahezu 4 Seiten. Wir haben eine Viertelseite, die an Soft Dreams geht, ein Mail-Order-Versand. Dogfight, das scheint ein zeitenübergreifender Flugsimulator auf dem Amiga zu sein. Also man sieht hier sowohl Doppeldecker, oder? Ne?
Ja, schon.
Doppeldecker, man sieht hier Maschinen aus dem Zweiten Weltkrieg, aber man sieht auch moderne Flieger. Ich kenne es natürlich nicht und natürlich wisst ihr alle, liebe Zuhörende, dass ich Flugsimulationen auf dem Amiga total kacke finde.
Ja, also ja, stimmt. Hast du schon das ein oder andere Mal erwähnt.
Aber habe ich schon mal erwähnt, dass ich Sega-Kind bin?
Das wiederum nicht. Erzähl doch mal. Da lehne ich mich gleich wieder zurück.
Nein, Spaß. 82%, wie gesagt, hat das Ganze bekommen.
Ach guck mal, hier steht es auch. 6 verschiedene Epochen des Luftkampfes von Microprose werden hier geboten.
Oh, Microprose, na gut. Also bei aller Kritik am Amiga und Flugsimulationen, Microprose war ja schon immer ein Garant für zumindest eine gewisse Qualität, wenn es um solche Dinger ging, ja, also um Simulationen.
Ich bin auch kein großer Fan von Flugsimulationen, schon gar nicht auf dem Amiga und ich will mich da jetzt aber auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, denn mir haben die einfach keinen Spaß gemacht. Es gibt bestimmt Menschen, die da eine riesige Freude dran haben, diese Simulationen je echter, je besser gerne bedient haben und da Stunden mit verbringen konnten. Mhm. Und vielleicht waren die für sich auch gut, wenn man darauf stand und mochte. Also es gab ja nicht umsonst viele Spiele dieser Gattung. Mhm. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlecht bewertet. Hat sogar einen Award bekommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Ja.
Hat das, ja.
Und insofern kein Rant und kein böses Blut an alle Menschen, die gerne Flugsimulationen auf dem Amiga gespielt haben. Aber es war einfach nicht unser Genre, so würde ich mal versöhnlich sagen.
Jetzt müssen wir aber noch mal ganz kurz nach Traps and Treasures bei Soft Dreams gucken.
Das machen wir. Oh, es ist sehr klein wieder.
Tobi, zoomen.
Ja, ich bin schon dabei. Aber sie haben auch kein Traps and Treasures. Nee.
Nein. Haben wir uns vielleicht das falsche Spiel ausgesucht.
Ja, es ist natürlich auch kein AAA-Titel, der so überall angeboten wurde. Das ist ja schon ein bisschen spezieller. Insofern wundert mich das nicht, dass der hier so selten auftaucht.
Lass das mal nicht deinen Freund den Roman hören.
Ach, das weiß er. So, dann gehen wir weiter auf die Seite 30 und wir sind hier weiterhin im Review-Bereich und haben es hier mit One Step Beyond zu tun. Das kenne ich.
Echt?
Ja.
Ja, dann Tobi, dann lehne ich mich jetzt mal zurück, wenn du sagst, dass du das kennst. Warte, ich mache die Arme so hinter den Kopf, warte. So, jetzt. Ich wäre bereit, dass du mich aufklärst.
Boah, hätte ich das mal bloß nie gesagt. Zum Glück habe ich nicht gesagt, dass ich es gerne gespielt habe. Ich habe nur gesagt, dass ich es kenne. Ja, One Step Beyond ist ein, ich hätte es jetzt Puzzler genannt. Hier steht Denkspiel. Ja, das kommt wohl irgendwie hin. Von Ocean übrigens. In dem man einen comicartig gezeichneten Hund von der einen Bildschirmhälfte auf die andere bekommen muss. So ein bisschen Frogger-mäßig. Und da gab es dann in jedem Level andere Herausforderungen zu bewältigen. Also ne, One Step Beyond steckt ja schon so ein bisschen im Namen. Man soll so ein bisschen darauf achten, ne, wo man seinen nächsten Schritt hinmacht. Denn wenn ich mich recht erinnere, und das sehe ich auf den Screenshots auch, es erscheinen Plattformen, die dann aber wieder verschwinden und man muss dann da so von einer zur anderen springen, vielleicht auch so ein bisschen die Muster dahinter lernen. also ganz spaßig irgendwie am Ende. Was es so ein bisschen weniger gewöhnlich gemacht hat, war der Hund, den ich gerade schon erwähnt habe, denn der sah ziemlich cool aus, wenn ich mir die Screenshots hier auch so angucke.
Ja, ich kenne es ja nicht, aber die Screenshots aus dem Intro, ich vermute mal, dass es aus dem Intro ist, ja, die sehen schon echt gut aus.
Also hochwertig, ne?
Mhm, auf jeden Fall.
Sieht ganz gut aus. Gibt's hier vielleicht auch ein Product Placement?
Du meinst wegen Quavers?
Ja. Gab's die wirklich?
Keine Ahnung, das sind so Chips.
Ja, da springt der Hund in die Chipstüte rein.
Quavers, nee, kenne ich nicht. Und da es von Ocean ist, könnte es was Englisches sein?
Ja.
Also zu der Zeit hieß Ryder da schon Twix bei uns. In England hieß es auf jeden Fall Twix. Und ich weiß noch, wie ich auf dem England-Urlaub total fasziniert war, dass Ryder da drüben Twix heißt.
Mhm. Ja, ich erinnere mich auch. Aber wann das jetzt genau gewesen ist, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Naja, One Step Beyond, 77%. Gute Grafiken und Animationen, gute Idee und Levelcodes. Ja, das hört sich doch ganz nett an.
Ja, und wenn der Nachteil ist, dass es keine zwei Spieleroptionen gibt, dann kann das Spiel nicht komplett kacke sein.
Das stimmt. Ja, das würde ich mal so als Hausaufgabe mitnehmen. Verglichen wird es übrigens mit The Lost Vikings, das besser abschneidet, mit Lemmings 2, das besser abschneidet, und mit Bill's Tomato Game, das auch besser abschneidet. Na gut, aber dann hat man zumindest so ein Gefühl dafür, in welche Richtung das hier so geht.
Mhm. Dann gehen wir auf die Seite 34 und da kommen wir zu dem Spiel, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe. Space Hulk war ja auch auf dem Cover mit drauf, ne?
Ja, zumindest textlich erwähnt, ne?
Genau. Und das habe ich gespielt. Hast du das mal gespielt?
Ich glaube nicht. Ich dachte immer, das wäre wie Space Crusade gewesen, aber das stimmt, glaube ich, nicht, ne?
Nee, das war so ein Dungeon Crawler im Prinzip. Also eher in so eine Richtung Eye of the Beholder gehend.
Mhm.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo du, ich glaube, 5 Marines, also Space Marines, Ultramarines, wie auch immer, steuerst und dann durch einen Dungeon crawlst. Also das Ding, wenn man sich hier die Screenshots anguckt, das ist so ein Problem des Amiga von damals. Viel Menügrafik und der Bildausschnitt des Spielers, den du gerade steuerst, der ist halt wirklich klein, ne?
Mhm.
Und wenn man das noch auf so einem, was hatten wir damals, 14 Zoll Monitor spielt, da bleibt nicht viel übrig.
Ja, man war es so ein bisschen gewohnt, aber wenn man sich das hier so anschaut, da wurde auch schon ein bisschen Platz verschenkt, ne? Für das Interface drumherum. Das hätte man sicherlich ein bisschen effektiver nutzen können, also den Raum hier.
Ist halt die Frage, ob es wirklich verschenkt war oder ob es nicht anders machbar war, weil der Amiga nicht potent genug gewesen ist.
Ja, ich guck mir das, also ja, wenn ich mir das hier so anschaue, keine Ahnung, oben links und rechts gibt's diese beiden Adler zu sehen.
Mhm.
Ja, da hätte man jetzt auch die beiden äußeren Slots noch nach oben ziehen können und dann hätte das dann alles ein bisschen mehr Halt gehabt. Also man hätte schon, glaube ich, für ein bisschen mehr Platz sorgen können. Aber man war es auf der anderen Seite auch nicht gewohnt damals oder beziehungsweise man war es gewohnt, dass man so wenig Platz hatte.
Mhm.
Und wahrscheinlich ist es bei Space Hulk so wie bei anderen Spielen dieser Art, dass ja nicht das grafische Erlebnis unbedingt der Grund war, warum man das gern gespielt hat, sondern das Gameplay. Ich habe zum Beispiel total gerne Space Crusade gespielt oder Hero Quest, wo es auch nicht so viel Platz für Spielgeschehen gab, ne?
Ja, das stimmt. Du hast gerade die Grafik erwähnt. Die wird hier auf der nächsten Seite mit 82% angegeben, also durchaus ganz gut. Ich würde vermuten, dass das nicht gut gealtert ist. Gameplay hat 84%, Sound 72 und die Motivation ist bei 78. Insgesamt kommt das Spiel auf 83%. Hätte ich nicht gedacht, dass das so hoch bewertet wird. Was ich hier noch ganz spannend finde, das unterstützt ein drittes Laufwerk, schreibt die Amiga Games. Ich habe ja nicht mal ein zweites gehabt, du hattest eins.
Immerhin, ja.
Wird verglichen mit Amber Moon, mit dem schwarzen Auge und mit Shadow Worlds, wobei Amber Moon besser abschneidet, das schwarze Auge gleich und Shadowlands auch gleich. Vielleicht hatte ich auch das Problem, das war ja früher bei mir wirklich, wirklich schlimm, wenn Spiele auf Englisch waren.
Mhm.
Und es kann ja durchaus sein, dass das Ding auf Englisch gewesen ist, also die Version, die ich hatte zumindest, und dass ich auch deswegen das nicht so gerne gespielt habe. Wenn das textlastiger gewesen ist, weil es ein Rollenspiel war, ich glaube, ich habe deswegen auch Eye of the Beholder nie wirklich gespielt, außer mal reinzugucken.
Ja, das kann sein. Also Englisch benötigt steht hier nein, aber wie du sagst, das kann auch die Version gewesen sein.
Mhm.
Hat übrigens auch einen Award gewonnen und ist entstanden in Association mit dem Games Workshop beziehungsweise Warhammer 40k.
Mhm. Von Electronic Arts übrigens.
Ja.
Dann gehen wir auf Seite 37 und da kommen wir zu den Media Control Charts. Und die gehen wir wie immer von unten nach oben durch und gucken mal, was sich zum letzten Mal geändert hat. Weil wir wissen natürlich noch auswendig, was letztes Mal in den Charts gewesen ist.
Ja, mit meinem Computergedächtnis.
Sehr gut.
Das gemerkt.
Und da legen wir los mit Platz 20. Da ist Lionheart.
Genau, und dann haben wir neu eingestiegen Sim Life auf der 19.
The Humans auf der 18.
Das schwarze Auge auf der 17.
Formula One Grand Prix auf der 16.
B-17 Flying Fortress auf der 15.
Auf der 14, eines meiner absoluten Lieblingsspiele, Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Auf der 13, History Line von Blue Byte.
Noch eines meiner Lieblingsspiele, allerdings nicht auf dem Amiga. Street Fighter 2 ist auf der 12.
Der Patrizia auf der 11.
Und schon wieder ein Lieblingsspiel von mir, Civilization auf der 10.
Jetzt kommt ein Lieblingsspiel von mir, A-Train, ach nee, doch nicht. A-Train von Ocean auf der 9.
Hier, jetzt kommt dein Lieblingsspiel, Tobi. Lemmings 2 ist auf der 8.
Yes. Flashback auf der 7.
Gutes Spiel. Bundesliga-Manager 2.0 ist auf der 6.
Dune 2 auf der 5.
Der Eishockey-Manager ist auf der 4.
Eis übrigens englisch geschrieben hier.
Oh ja, stimmt.
Das ist auch cool. Goal auf der 3.
Gunship 2000 auf der 2.
Und Syndicate völlig zu Recht auf der 1.
Oh ja, das war ein wirklich gutes Spiel. Weiß nicht, wie ich das heute fände, weil ich glaube, die Steuerung war schon damals nicht gut.
Ja, ach, ich glaube, so viel kann man doch da gar nicht falsch machen. Was mich immer genervt hat, war, wenn man in so Gebäude reingegangen ist.
Ja, genau.
Ist. Das war halt Mist, ne? Wenn man reinging und einfach nicht sehen konnte, wo der Trupp oder die Figuren gerade rumgelaufen sind, nur anhand dieses Icons, was dann durch die Wände zu sehen gewesen ist, das war blöd. Aber ansonsten, diese Point-and-Click-artige Steuerung war schon okay.
Ja, aber die sind ja auch schon mal irgendwo hängen geblieben, ne?
Ja, das war so ein bisschen dieser Cannon-Fodder-Effekt, dass man da manchmal so hängen geblieben ist, das stimmt.
Viel, viel schlimmer als bei Cannon-Fodder. Also, ja.
Und es war relativ ruckelig.
Mhm, stimmt, ja, stimmt auch.
Zumindest auf dem Amiga, ne? Ich habe es dann später auf dem PC gespielt, da war das sehr, sehr viel cooler, also flüssiger. Mhm. Da hat das schon mehr Spaß gemacht. Aber ja, so atmosphärisch und von der Story und so ist das schon ein geiles Spiel.
Auf jeden Fall. Hast du den Nachfolger mal gespielt, Syndicate Wars?
Ja, ich glaube schon. Aber das war dann schon zu einer Zeit, wo mich das, glaube ich, nicht mehr so sehr interessiert hat. Nee, also habe ich nicht so viele Erinnerungen dran. Aber Syndicate, also das erste, das fand ich schon geil. Das habe ich gern gespielt.
Ich glaube, ich würde ein Remake von dem Spiel ganz geil finden. Also so ein modernes Remake, nicht zu aufgemotzt, schon gerne noch mit Pixelgrafik, aber so, du gehst in ein Gebäude rein und dann kannst du auch sehen, wo du bist zum Beispiel.
Ja, das wäre cool, das wäre cool, ja.
Ja.
Gehen wir weiter auf die Seite 38 und sind somit im Games Guide gelandet, also in einem Bereich, wo ja, Tipps und Tricks vorgestellt werden, kleine Lösungshilfen, Cheatcodes, Passwörter, Freezer-Adressen und so weiter. Da haben wir uns ja so ein bisschen zur Tradition gemacht, einen rauszupicken, um unseren lieben Hörern und Hörerinnen einen Service zu bieten. Freezer-Adressen fallen so ein bisschen raus.
Lass uns doch hier, oder ist das eine Freezer-Adresse von Desert Strike?
Nee, das ist ein Passwort.
Ja, mit dem Passwort BQQQAEZ, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10 Leben, unendlich viel Panzerung und Munition.
Geil, kann man tatsächlich sehr gut gebrauchen bei Desert Strike.
Na guck.
Ja.
Das ist ein
Service.
Dankeschön. Und dann haben wir hier auf der Seite 39 noch einen Mail-Order-Versand. Wie sieht's aus? Komm, Traps and Treasures.
Boah.
Schon wieder nicht, ne?
Nee.
Das gibt es doch nicht.
Ja, nicht gelistet.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bin zutiefst enttäuscht.
Tja. Na gut, weiter geht's.
Ja.
Auf die Seite 40.
Ja, wir sind immer noch im Games Guide, aber auf der nächsten Seite haben wir noch einen Mail-Order-Versand. Den FDS.
Ja, aber ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Auch hier kein Traps and Treasures. Tja, was soll ich sagen? Die Leute wussten nicht, was gut ist. Da hätten sie Millionen machen können.
Millionen?
Ja, die hätten in die Bude eingerannt, wenn sie Traps and Treasures im Angebot gehabt hätten.
Ach so.
Das meine ich. Übrigens auch wieder geil. Hier sind wir ja bei FDS Software und die haben frecherweise so ein Bundesadler im Hintergrund.
Das haben wir letztes Mal auch schon bemerkt, ja.
Damit es besonders offiziell aussieht. Die offizielle Spielelieferant der Bundesregierung oder so.
Ja, wer kann es sich nicht vorstellen, wie Kohl den Energiemanager spielt?
Naja, also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Übrigens, wir springen mal weiter auf die Seite 42, weil wir gerade über Traps and Treasures geredet haben. Hier haben wir zumindest einen kleinen Spieletipp zu diesem Spiel. Da hat jemand sich die Mühe gemacht und eine kleine Szene aus dem Spiel, so ein Stück der Karte mit Farbe sogar nachzuzeichnen.
Ja, also richtig aufwendig sogar. Ja. Also das ist mit scheinbar Buntstift oder so. Aber der hat den kompletten Bereich. Ich habe den Level jetzt nicht gespielt bewusst, weil ich habe es auch Ewigkeiten nicht gespielt. Aber das scheint ein ganzer Level zu sein. Und der hat alles aufgezeichnet, was wo ist, inklusive einer Legende an der Seite. Das ist schon ganz geil.
Ja, ist übrigens nur ein Screen dieses Levels. Ist kein ganzer Level, aber trotzdem sehr respektabel hier, was der Marco Elbert da eingesendet hat.
Danke, Marco.
Ja, danke. Danke, danke, danke. So, weiter geht's. Auf die Seite 44. Ah, guck mal. Gerade noch von gesprochen.
Ja, wir sind immer noch im Games Guide und hier gibt es so eine Art Komplettlösung für Syndicate.
Ja, irgendwie schon.
Also die ganzen Missionen, Mission 1 Westeuropa, Mission 2 Skandinavien, Mission 3 Mitteleuropa und so weiter und so weiter, die werden hier alle beschrieben, was die Aufträge sind, was für Forschung man da machen sollte, welche Ausrüstung man hat und nach Beendigung des Auftrages, was man machen soll. Also das scheint so ein bisschen so ein Game Guide. Ja.
Ach, steht hier auch übrigens. Hier ist die Komplettlösung zu Bullfrogs Megahammer. Damit sollten alle Ungereimtheiten endgültig geklärt sein.
Ja, ich finde halt für so ein Spiel bei Komplettlösung denke ich natürlich an Adventure oder vielleicht auch an Rollenspiel, aber nicht an so ein Spiel wie Syndicate.
Ja, das stimmt schon. Aber wahrscheinlich wäre man mit genau diesen Ratschlägen da durchgekommen, ne?
Ich weiß nicht mehr, wie weit ich damals gekommen bin.
Oh, das kann ich dir auch nicht sagen.
Ja, traurig.
Ja.
So, Seite 45, nächster Mail-Order-Versand.
Ja.
Da ist es. 59,90.
Wucher. Nein, stimmt nicht. Aber gut, bleibt in der Range.
Der Pfister, wir brauchen den Pfister.
Mal schauen, ob der noch kommt. Wir gehen erstmal weiter. Genau, auf der nächsten Seite geht's auch noch weiter mit der Komplettlösung zu Syndicate. Und dann gibt's daneben noch eine kleine Fragestunde. Da werden Klaus Schneider und Michael befragt. Klaus Schneider sieht aus wie Uli Potowski, finde ich.
Ja, stimmt. Ja, so ein bisschen. Ja,
hat was davon. Und die werden hier befragt zu, weiß ich gar nicht, hat das was mit Syndicate zu tun? Nee.
Da steht was von Freezer-Adressen und Freezer-Modulen.
Ja, das ist wirklich sehr viel Text, um es jetzt spontan so quer zu lesen. Hier werden zwei Menschen befragt. Beide haben kurzärmige Hemden.
Egal.
Ja.
Soft Sale hier, komm.
Ja, Traps and Treasures ist am Start, kostet 64,90.
Also Soft Sale, ihr habt doch wohl wirklich den A offen.
War letztes Mal schon so. Soft Sale war wirklich Wucher. Apothekenpreise.
Okay, wunderbar. Oh, wir sind immer noch im Bereich Games Guide. Wir sind immer noch in der Komplettlösung zu Syndicate.
Wow, 33 Missionen gibt's hier. Grönland war die letzte, genau, ja.
Okay, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Na gut.
Oh, guck mal, was da unten noch in Fett steht. Spannend geht es weiter in der nächsten Ausgabe. Dann folgt nämlich der zweite Teil der Syndicate-Komplettlösung. Außerdem natürlich wieder heiße Tipps und Tricks.
Oh, wow, da können wir uns jetzt schon drauf freuen.
Alter Schwede, das war ja wirklich ein fettes Spiel.
Wow. Leserbefragung auf Seite 49. Mhm. Ja, da konnte man was gewinnen und zwar ein
3DO.
Ah ja, okay, hier steht sie auch.
Samt Fernsehapparat.
Wow, ein Apparat.
Fernsehapparat, das ist geil.
Das ist wirklich cool.
Ein 3DO, alter Schwede, ey, ich kenne das 3DO nur namentlich. Ich habe das nie bespielt. Ich habe nie vor einem gestanden. Ich habe keine Ahnung, wie der Controller aussieht. Also das ist wirklich so ein, das ist ja, also glaube ich, in meiner Welt zumindest noch obskurer als das Atari Jaguar.
Ja, wahrscheinlich. Oder der Wonderswan.
Ja, das ist ungefähr das gleiche Niveau, würde ich sagen, 3DO und Wonderswan.
Aber guck mal, es gibt hier 10 Fragen, die man beantworten musste, wenn man so ein Ding haben wollte. Ich stelle dir die mal.
Okay.
Und mal schauen, ob du das Zeug hast, das Ding überhaupt gewinnen zu dürfen.
Okay.
Also erstens, dein Geschlecht, männlich oder weiblich?
Männlich.
Dein Alter? Bis 9, 9 bis 15, 16 bis 17, 18 bis 16, dein Alter, bis 9 Jahre bis oder 26 Jahre oder älter.
Ja, da muss ich wohl das Letzte ankreuzen, ja. 26 und älter.
Okay, deine Tätigkeit, Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Auszubildender, Ersatz- oder Wehrdienstleistender, Student, berufstätig oder Beruf.
Entweder bist du berufstätig oder Beruf?
Ja.
Also ich bin berufstätig.
Okay. Mit welcher Zahl beginnt die Postleitzahl deines Wohnortes?
Oh, schwere Frage. 3.
Wenn du die aktuelle Amiga Games Ausgabe bewertest, welche Schulnote erhält sie?
Oh, bisher ist die gar nicht schlecht. Also bisher würde ich der eine gut gemeinte, ich will ja keine 3 geben. Ich würde ja schon eine 2 geben.
Ja, Sechstens, seit wann liest du die Amiga Games Ausgabe?
Ab der dritten, glaube ich, kann das sein? Ich habe keine Ahnung mehr, welche es ist, aber ich glaube ab der dritten.
91 müsste es, glaube ich, gewesen sein.
Hm, könnte sein.
Ja. Was findest du an Amiga Games gut? Ich nehme an, die Zeitung ist gemeint.
Ich vermute auch, dass die Zeitung gemeint ist. Also ich habe mir die damals hauptsächlich gekauft, weil es auch eine Diskette gab und ich halt ein Amiga-Magazin kaufen wollte. Und es gab in meiner Wahrnehmung nur den Joker und die Games. Und die Games hatte halt eine Diskette. Das war für mich Selling Point.
Fair. Was findest du an Amiga Games weniger gut?
Aus der damaligen Sicht würde ich, glaube ich, gar nichts sagen. Aus der heutigen Sicht würde ich, glaube ich, sagen, manchmal das Layout.
Okay. Welche Rubriken liest du in Amiga Games? Zutreffendes bitte ankreuzen. News, Reviews, Previews, Tipps und Tricks, Leserbriefe, CD-ROM, Hardware oder Specials.
Also damals meistens Reviews, manchmal Previews, Tipps und Tricks habe ich auch mal durchgeguckt, ob was Spannendes dabei war. Leserbriefe habe ich selten gelesen. Hardware hat mich gar nicht interessiert. CD-ROM hat mich auch nicht wirklich interessiert. Specials kam auf Special an, ne? Und News. Ich glaube, die News habe ich tatsächlich immer auch wirklich nur so drüber geguckt.
Zehntens, welche Themen vermisst du in der Amiga Games?
Die Mädchenseite.
Verstehe ich. Okay, also guck mal, wenn ich jetzt so ein Ding hätte, ich würde es dir rüberschicken.
So, liebe Zuhörende, ihr habt's gehört, ne? Also wenn Tobi jemals an ein 3DO kommt und es mir nicht gibt, dann haben wir ein Problem in diesem Podcast. Ein schwerwiegendes. Machen wir aber nicht nochmal mit dir jetzt die ganze
Was? Raus. Ist schon okay.
Oh.
Wir machen hier lieber ein bisschen weiter. Oh, Mist. Ah, okay. Wir haben uns gerade wirklich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, denn nach dieser zehnten Frage ist bei weitem noch nicht Schluss, denn derer gibt es noch ja, 61 weitere, beziehungsweise geht es bis zur Frage 61. Sollen wir die alle nochmal durchgehen?
Alter Schwede.
Oh Gott, also da musst du ja richtig arbeiten für deinen 3DO.
Du schuldest mir trotzdem, ne? Du hast es ja, mir ja, versprochen. Ja.
Welche Eiscremesorte bevorzugst du? Langnese, Schöller oder andere? In welchem Kaufhaus kaufst du am häufigsten ein? Hertie, Horten, Karstadt oder Kaufhof?
Ich würde aus der Erinnerung Horten sagen. Das mochte ich immer sehr gerne.
Ich auch. Welche der folgenden Getränke bevorzugst du? Cola, Cola Light, Fanta, Mezzomix, Mirinda, Punica.
Mit dem Superschluck.
Ja, Sprite, Sundkist, wie ich immer gern gesagt habe. Ich finde die Umfrage gerade spannender, als ich sie eigentlich finden sollte.
Ja,
und
ja,
als wir sie unseren Zuhörern zumuten sollten. Vielleicht schaue ich dann nachher nochmal rein, wenn wir fertig sind.
Vielleicht füllen wir sie aus und stellen sie auf unsere Website.
Ja.
Oder wir lassen es.
Das ist eine gute Idee. Oder wir lassen es, genau. Ist auch eine gute Idee. Okay, komm. Nächste Seite, 53, Werbung.
Aber warte mal, aber hier ist doch noch eine Seite. 61 finde ich auch eine schöne Frage. Welches Mobiltelefonnetz interessiert dich?
C-Netz, T1, D2. Ja, sehr schön. Komm, wir müssen weitergehen.
Ja, okay.
Seite 53.
Ja, Christoph Kolumbus von Software 2000. Ich möchte mal Sebo zitieren. 67.
67.
Dann kommt die Mailbox auf Seite 54. Habe ich gerade gesagt, dass ich das nicht so oft gelesen habe. Aber es gab gute Leserbriefe, weil der Rainer die immer so ja pointiert und ein bisschen flapsig beantwortet hat.
Ich habe es aber, glaube ich, damals auch nicht wirklich gelesen. Ich habe das übersprungen.
Ich habe das in Erinnerung. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass mein Klassenkamerad, der Nikolai, ich glaube, der hat auch die Amiga Games gelesen und ich glaube, der hat öfter mal erzählt, dass die Leserbriefe gut sind, hat mich dann auf bestimmte hingewiesen, dass ich mir die mal angucken soll. Kann ich aber auch falsch abgespeichert haben.
Ich glaube, da hatte ich nicht so Antennen für damals. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal geschaut nach Traps and Treasures. Ich muss dich leider enttäuschen. Hier beim Pfister werden wir nicht fündig.
Das kann doch nicht sein.
Aber
das ist doch der Pfister.
Aber Vier-Augen-Prinzip, kannst auch gerne nochmal gucken.
Tobi, das kann doch nicht sein. Das ist doch der Pfister.
Und dabei hat das so schön unterteilt in Kategorien, ne? Strategie, sonstiges, Action, Adventure, aber nee.
Thomas, also ich habe dich am Anfang der Ausgabe noch wirklich in den höchsten Tönen gelobt, ne? Und jetzt kommt hier so eine Scheiße dabei rum.
Da helfen dir auch deine Kampfpreise nichts. Dafür gehen wir jetzt weiter auf die Seite 56. Wir sind immer noch in der Mailbox. Und auch hier gibt es zwischendurch nochmal, guck mal, Quicksoft.
Guck du, ich bin immer noch erschüttert vom Thomas, vom Pfister.
Mach ich. Ja, ich kann da natürlich ranzoomen, aber dann, ja, egal, ich will unsere lieben Hörerinnen und Hörer nicht mit meinen Problemen belästigen. Es scheint hier keinen Traps and Treasures zu geben.
Aber dafür habe ich hier, ich weiß natürlich nicht, wie die anderen Preise so gewesen sind. Ist das Amiga? Hier gibt's nämlich Indiana Jones 4.
Mhm.
Das kostet hier mal geschmeidige 103 Euro. Alter Schwede.
Komm, weiter. Immer noch Mailbox auf der Seite 58 und auch auf der Seite 59. Weiter immer noch in der Mailbox auf Seite 60 und auf der Seite 61.
Da ist es. Traps and Treasures, ach, aber 64,95.
Ui, bei Call and Play.
Ach, eine unserer Lieblingsseiten kommt jetzt. Die vierte Dimension. Es gibt mal wieder die Abo-Bestellung. Und da gibt's ja immer so tolle Sachen. Die Prämien, da haben wir ja mit dem Hans schon mal drüber gesprochen. So Sachen, an die irgendwie rangekommen sind.
Im LKW gefallen
ja,
oder so.
Ja, ganz schöner Schrott teilweise. Hier mal ein Sharp-Kassettenabspieler. Ist schon ganz geil. Mhm. Also ein Walkman im Prinzip, ein Basketball, eine LCD-Armbanduhr oder eine Sport-Stoppuhr, ein Baseball-Set, eine Datenbank oder ein Design-Taschenrechner. Ja.
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 Die vierte Dimension ist keine Illusion, steht hier. Mhm. 12 Amiga Games mit Coverdisc oder 12 Amiga Games mit mehreren Disketten zur Auswahl. Musste man abonnieren, um eines dieser Geschenke zu bekommen.
Ja.
Und die machen hier wieder so ein bisschen einen auf Halloween irgendwie mit Fledermäusen und spooky Schriftarten.
Ja gut, es ist die Ausgabe aus November, das hatten sie letztes Mal auch schon, das war die Oktoberausgabe dann logischerweise und die Ausgabe aus November ist wahrscheinlich Ende Oktober rausgekommen, also vielleicht noch okay,
ja,
aber ja, was hättest du genommen?
Den Walkman, glaube ich.
Ja, ich glaube ich auch. Wobei, 93, ich überlege gerade, da hatte ich bestimmt einen geileren Walkman als den da.
Also Sharp war auf jeden Fall so eine der Marken, die waren allgegenwärtig damals, würde ich sagen. War jetzt nicht so Premium im Sinne von Sony und Ivor. Das waren ja so die beiden Player.
Ja, ich hatte auch einen Ivor Walkman.
Ich hatte beides mal. Aber dann kamen, glaube ich, auch schon so Marken wie Sharp oder von Panasonic würde ich auch mal noch zu den beiden zählen. Das war auch noch so ein Premium-Hersteller.
Ivor, gibt es die eigentlich noch?
Nee, glaube ich nicht. Aber das war damals ein großes Ding.
Ja, auf jeden Fall.
Ivor war geil. Wir hatten einen Fernseher von Sharp. Nee, ich hatte einen Kassettenrekorder von Sharp.
Ich hatte einen Fernseher von Sharp, mein kleiner in meinem Kinderzimmer, ja, der war von Sharp.
Stimmt, meine Eltern hatten, glaube ich, im Wohnzimmer einen von Sharp.
Ich überlege gerade, ob eine unserer Mini-Anlagen von Sharp gewesen ist.
Ja, das war schon eine Marke damals.
Er war ja scharf, ne?
Ja. Sharp. Ja, und dann ist er in die Politik gegangen, ne? Sharping.
Ing.
Oder Sharp. Ing. Ach ja, der war Ingenieur, glaube ich. Ah, zum Glück.
Oh mein Gott, es ist sehr, sehr spät.
Zum Glück gibt es eine Seite 64, auf die wir uns retten können.
Ja, die Helpline, da bist du ja unser Experte. Du hast ja schließlich mal bei einer Helpline angerufen.
Aber beim Club Nintendo war das.
Ja, das ist doch alles.
Aber ja, es macht mich quasi zum Helpline-Experten. Das ist absolut
genau
richtig.
Das wollte ich damit
sagen. Ja, ja. Also die Helpline ist eine tolle Rubrik hier in der Amiga Games. Da gibt es Telefonnummern der großen Spielehersteller. Bomico, Cocktail Vision, Core Design, Infogrames und so weiter. Und da konnte man tatsächlich anrufen, um ja Tipps und Hilfe zu bekommen, wenn man in irgendeinem Spiel nicht weitergekommen ist. Ja.
Ich möchte jetzt gerne meinen Onkel aus Polen zitieren.
Mhm.
Ja, ja, Volkswagen.
Ja, Onkel, wie hieß er?
Edek.
Okay. Ja, Grüße gehen raus.
Ja, auf jeden Fall. Er wird das hier bestimmt hören.
Mit Sicherheit.
So, wir haben mal wieder einen Computer-Mail-Order-Versand. Da gibt's Atari-Software, Hardware, Amiga, also die haben ganz schön viel.
Ich habe keine Lust zu gucken, das musst du bitte machen.
Oh Mann, das ist so winzig, aber ich glaube ehrlich gesagt, nee, also wenn es hier nicht gerade irgendwie bei günstige PC-Software und Neuheiten, aber das wäre ja PC, günstige Amiga-Software, haben wir es vielleicht da? Nein. Also das ist keine kleine Anzeige, das sind anderthalb Seiten, eine komplette und noch eine halbe Seite und die haben nicht Traps and Treasures. Was soll das?
Und die Schrift ist sehr klein.
Und die Schrift ist wirklich klein.
Das ist schon eine dicke Auswahl bei Steffen Müller. Na gut, komm, wir wollen uns davon nicht runterziehen lassen, wir gehen weiter auf die Seite 66
Und guck mal.
Alter Schwede, haben wir neulich erst drüber gesprochen.
Ja, Arnis Blockbuster als Spiel.
Terminator 2 Judgment Day.
Yes.
Ja, haben wir neulich eine Folge drüber gemacht, also über Terminator 2D, das ist gar nicht so lange her.
Ja.
Sehr, sehr gutes Spiel.
Mhm.
Da haben wir auch kurz über Terminator 2 Judgment Day vom Amiga gesprochen.
Ja.
Und das ist gar nicht ein sehr, sehr gutes Spiel.
Ja, das stimmt. Zumindest haben wir das behauptet. Ich finde die 71% hier sogar noch ganz gut.
Ich finde die viel zu gut.
Ja. 30 Mark hat das Ganze gekostet.
Echt nur?
Pluspunkt detaillierte bewegte Grafik, digitalisierte Szenen aus dem gleichnamigen Film. Minus A500 Plus Probleme beim Laden. Also, wenn es sonst nichts ist. Gut. Detaillierte, bewegte Grafik, man muss das ja alles so ein bisschen im Kontext der Zeit sehen, das sah nicht so kacke aus und diese digitalisierten Szenen aus dem Film, das war schon cool, ne? Das war schon geil.
Das war geil, da gebe ich dir hundertprozentig recht, also man sieht hier das in dem einen Screenshot, wie der LKW, wo der T-1000 drin sitzt, von dieser Brücke fährt.
Mhm.
Und da kann ich mich dran erinnern an genau diese Szene, das ist natürlich ganz von den Farben rausgenommen, nur Gelb- und Rottöne noch drin, mhm, und ein bisschen schwarz. Aber die sahen wirklich geil aus. Also für die damalige Zeit, ne? Das war beeindruckend. Das, mhm, war schon was, was du angemacht hast, um jemandem, der keinen Amiga gehabt hat, das zu zeigen und zu sagen, hier, guck mal, was hier möglich ist. Filmszenen. Das war geil.
Ja.
Das Spiel selber haben wir ja in der Folge, glaube ich, auch gesagt. Das war eine Ansammlung an verschiedenen Leveln aus verschiedenen Genres,
mhm,
also sowohl irgendwie Walk and Gun, also ne, weil der war sehr langsam, der Terminator, es gab One-on-One-Fighting-Passagen, es gab sowas wie Chase HQ oder Der Spion, der mich liebte oder Spy Hunter, glaube ich, heißt es, ne?
Mhm.
So in so einem Style gibt's da Abschnitte in diesem Spiel und das haben wir ja bei Terminator 2D auch, dass sich die Level um Stil unterscheiden, also verschiedene Genres abdecken. Und das hat bei Terminator 2D hervorragend funktioniert. Und das war bei Terminator 2 eine super Idee. Allerdings ist die Umsetzung einfach nicht gut. Also Ocean Cash Grab, der erfolgreichste Film, der teuerste Film der damaligen Zeit. Einer der erfolgreichsten Filme der damaligen Zeit. Ja, da wollte man abkassieren, ne? Und das ist kein gutes Spiel. Tut mir leid, die 71%. Also da würde ich den, meinen Namensvetter, den Markus sehr gerne mal fragen, was er da gespielt hat.
Ja, hast unterm Strich natürlich recht. Es ist kein gutes Spiel und wahrscheinlich sind die 70% auch zu viel. Mein Problem mit dem Spiel war nie die Grafik oder die Tatsache, dass das so von der, ja, von der Verteilung der unterschiedlichen Spielgenres oder der Spielbarkeit, dass das nicht so richtig geil gemacht war. Ich fand es zu schwer, das war immer mein Problem. Ich fand die einzelnen Passagen, die habe ich schon alle ganz gerne mal gespielt, jede für sich, aber mir waren die immer zu schwer. Also mich hat das da, wenn ich das hier gerade schon sehe, mit dieser Top-Down-Perspektive, mhm, das mit dem Motorrad, ne, in dem Kanal dort, das habe ich wenige Sekunden nur ausgehalten. Das war nervig, das war frustrierend, mhm, das hat keinen Bock gemacht. Aber so für sich fand ich es irgendwie, ja, ich fand es nicht so schlecht. Aber klar, 71% hat's natürlich nicht verdient.
Also ich müsste es nochmal spielen, aber aus Erinnerung heraus, die ganzen Passagen, also sowohl das Geballere als auch das One-on-One, das war halt unglaublich schwerfällig, behäbig.
Ja, das stimmt. Das war das mit dieser fetten Knarre, ne? So Kugeln verschossen.
Ja, gab's auch eine Passage, wo du so ein Ding hattest. Hattest du das jedes Mal? Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber nee.
Nee, na gut.
Tut mir leid. Aber grafisch gebe ich dir recht, gerade wenn du die Standbilder siehst, dann sieht das sogar richtig gut aus.
Ja, und auch Ingame, ich fand's okay. Das war
Handwerk. Ja, ich meine auch Ingame. Ich, ja, meine die Ingame, so, ja, ja, die Ingame-Grafik auf den Standbildern sieht durchaus gut, ja, aus. In Bewegungen war das halt auch schon wieder alles sehr schwerfällig. Die haben sich alle sehr langsam bewegt. Wenn der Terminator, also sowohl Arnie als auch der Robert Patrick, wenn die da aufeinander zugegangen sind, das war halt so langsam.
Das Handwerkliche war okay. Auch der Effekt, wenn der T-1000 dann so, ne, in seiner flüssigen Form in den Boden versunken ist, das war, glaube ich, okay.
Ja, ja.
Farbpalette und so.
Das war auch, also das Spiel ist spielerisch nicht gut. Optisch ist es okay.
Ja, genau. Aber das sagt ja die Wertung hier auch so ein bisschen. Ne?
Aber nur ein bisschen.
Ja. Zumindest hat hier Grafik und der Sound haben ja die besten Platzierungen bekommen.
Mhm.
Jetzt aber wirklich genug von der Seite 6-7. Wir gehen auf die Seite 68.
Hallo, Happy Soft?
Oh, ich wollte es überspringen, ich habe keinen Bock mehr. Ist das so klein?
Aber da ist Traps and Treasures und es kostet 60 Mark.
Ah, siehst du, viel zu teuer.
Ja, ja, aber immerhin ist es mal da.
Na gut, aber du hast schon Vorarbeit geleistet, das finde ich sehr, sehr gut.
Ja.
Dann können wir aber jetzt auf die Seite 68 gehen.
Yes.
Budokan, The Martial Spirit.
Das kenne ich.
Ich kenne es auch, habe ich auch gespielt, habe ich auch eine Podcast-Folge gehört von Paul Kautz, der sich da sehr lange mit beschäftigt hat, was ich niemals gedacht hätte, dass das mal jemand tut zu diesem Spiel. Und der hat, glaube ich, gemeint, es ist mitnichten ein Prügelspiel, sowas in die Richtung, sondern eine Kampfsimulation hat er es, glaube ich, genannt. Mm-hmm. Eine Martial Arts Simulation. Es geht nämlich so ein bisschen über die gewohnte Klopperei aller Street Fighter oder Buddy Blows hinaus. Und ja, ist dann durchaus schon in der Spielbarkeit ein bisschen anspruchsvoller. Das sieht man auch schon an den Disziplinen, die man hier auswählen kann. Da gab es ja so abgefahrene Sachen wie Kendo und Nunchakos oder so, also so wirklich ein bisschen nischigere Disziplinen, die man da spielen konnte.
Guck mal in den grünen Kasten.
Ah, siehst du, dich angeschaut und nicht den grünen Kasten. Genau, Karate, Kendo, Nunchaku und Bo, also dieser Kampfstock. Mhm. Ja. Sah auch ganz nett aus, finde ich. Hatte so eine ganz ruhige Atmosphäre. Das war wirklich nicht sehr poppig und nicht sehr hektisch. Mhm. Hat hier nur 63% bekommen. Langsame Grafik, erbärmlicher Sound. Das weiß ich gar nicht mehr so genau.
Also, wenn das Ding erbärmlichen Sound hat, warum gebe ich neben Sound dann noch 53%?
Ah, das ist eine gute Frage. Ja, keine Ahnung. Das wiederum habe ich ein bisschen besser Erinnerung als die Wertung hier.
Ich habe das gespielt. Ich fand das auch vom Grundsatz immer total faszinierend, aber ich habe es nicht verstanden, weil ich habe die irgendwie nicht vernünftig gesteuert bekommen. Ich habe da wenig Treffer landen können und bin immer recht schnell zu Boden gegangen.
Ja, das war wahrscheinlich auch genau der Punkt, den Paul Kautz da in seinem Podcast gemeint hat, als er von Simulation sprach. Wir waren ja damals eher so eine arcadigere Steuerung gewohnt, schnelle Bewegungen, einfache Abläufe und hier ging es wirklich um Timing und um Präzision, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich war da auch nie besonders gut drin, aber ich fand es irgendwie ganz cool, weil es mal so ein bisschen anders, so ein bisschen echter sich angefühlt hat.
Also am ehesten, der Vergleich hinkt aber auch, würde ich es noch mit IK Plus vergleichen, weil das auch ein bisschen realistischeres Karate abgebildet hat. Allerdings muss ich sagen, dass aus Erinnerung heraus, hier das Karate nicht so gut funktioniert hat wie bei IK Plus.
Nee, gar nicht. Also ich glaube, das war auch hier nicht die Idee. Ne? IK Plus ist ja wirklich sehr arcadig und sehr schnell zu lernen, während das hier ja anscheinend anspruchsvoller gewesen ist. Hm. Aber ich habe es auch seitdem, glaube ich, nie wieder gespielt.
Nee, ich auch nicht.
Der Zahn der Zeit nagte kräftig, steht hier.
Woran auch immer.
Woran auch immer.
Ah. In dem Kreis steht's, vor 3 Jahren ein Hit, nun nur noch Durchschnitt.
Ah, okay.
Warum auch immer das vor 3 Jahren ein Hit war. Naja, egal. Wir gehen auf die nächste Seite, auf die Seite 69. Da haben wir Trivial Pursuit. Das kenne ich natürlich als normales Spiel. Mhm. Ich habe aber dieses Brettspiel nie gespielt und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen irritiert von diesen zwei Screenshots, die irgendwie nach einem Wohnzimmer oder so aussehen? Also, dass man da nicht nur das Spielbrett sieht, das irritiert mich irgendwie.
Ja, wahrscheinlich haben sie versucht, da so ein bisschen irgendeine Art Setting drumherum zu bauen, dass es nicht ganz so langweilig aussieht. Es hat auch nur 38% bekommen. Pluspunkt, es läuft. Ja, das ist cool.
Ja.
Minus unbefriedigende Grafik und Sound. Welcher Sound? Fragezeichen.
Okay, wenn ich sage Sound? Welcher Sound? Warum gebe ich dem Sound dann noch 25%?
Ja, vielleicht gab es ein paar Soundeffekte.
Aber ich finde ja, habe ich jetzt nicht gespielt, du erinnerst dich vielleicht noch an, war das Freeware, das Monopoly, was wir damals hatten?
Das war so ein Public Domain Ding, ja.
Oder Public Domain?
Ja.
Und es gab ja auch ein Risiko mit so einem blauen Hintergrund.
Ja, ja.
Das waren beides sehr simple Spiele, die grafiktechnisch in ähnlichen oder sogar noch schlechteren, also wenn ich an das Risiko denke, sicherlich auch weniger als 40% hatten. Mhm. Die haben aber trotzdem Spaß gemacht. Also ich habe sowohl Monopoly als auch das Risiko auf dem Amiga sehr gerne gespielt.
Ja, ging mir auch so.
Und wenn ich mir das so angucke, dann denke ich mir, die wollen halt das Brettspiel abbilden. das muss keine fancy Grafik haben, das muss keinen fancy Sound haben, solange die das Brettspiel vernünftig abbilden. Und dann fällt mir dazu ein, dass die hier in der Amiga Games damals ja auch HeroQuest nicht besonders gut besprochen haben. Ne? Mhm. Das kam ja auch nicht gut weg, wenn ich mich da nicht ganz falsch erinnere.
Kann sein, ja.
Vielleicht mögen die einfach keine Brettspiele auf dem Amiga.
Das kann sein, ja.
So wie ich keine Flugsimulationen.
Das wäre möglich. Also, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie viel so ein Risiko oder Monopoly bekommen hat. Ich glaube, die haben wir tatsächlich auch in so einer Public Domain Section schon mal gehabt. Mhm. Vielleicht stört man sich auch daran, dass sie versucht haben, das hier noch so ein bisschen mit einer, ich nenne es mal Story irgendwie zu verbinden, wenn ich mir hier diese Screenshots angucke, ne, mit dem Wohnzimmer. Weil Trivial Pursuit ist ja eigentlich ein cooles Spiel, das Brettspiel. Und insofern muss ja auch eigentlich eine Computerversion davon cool sein. Das wird ja auch spielerisch funktionieren. Mhm. Also keine Ahnung, man müsste sich wahrscheinlich hier dieses Review durchlesen, um das rauszufinden. Machen wir nicht. Wir geben uns mit den 38% zufrieden.
Ah, ich sehe gerade, ein Kritikpunkt ist, wenn du in den Kommentkasten guckst, dass man es nicht alleine spielen kann.
Ah ja.
Und da sieht man auch an dem Bewertungskasten 2 bis 6 Spieler. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd.
Ja.
Das hätte ich dann schon auch gerne gegen einen Computergegner spielen wollen.
Komisch, dass es dann nicht in dem Minuskasten steht, ne?
Mhm. Oh gut, der ist vielleicht einfach zu überfüllt.
Na gut.
Gehen wir mal weiter.
Auf die Seite 70.
Mhm.
In Progress.
Oh, wir sind aus dem Review-Bereich raus.
Genau.
Ja, was ist denn in Progress? Graft Gold. Diary Volume 3.
Aber was hat Graft Gold hier ausgefressen?
Tanky 2? Dave? Also, haben wir Diary Volume 2 irgendwie verpasst? Ich kann mich da nicht dran erinnern.
Ich auch nicht. Aber ich erinnere mich irgendwie an die Frage, die wir uns schon mal gestellt haben, ob wir einen Teil des Diaries verpasst haben. Nicht von diesem hier, sondern ich glaube, es war ein Turrican Diary.
Mhm. Ja, kann ich mich auch dran erinnern. Das hatten wir schon mal, das Problem. Ich kann mich da weder Grafik noch sonst irgendwas, aber ist krass, das ist ja echt kleinteilig, also hier sind ja wirklich Donnerstag, 1. Juli, Freitag, 2. Juli, Montag, 5. Juli, Dienstag, 6. Juli und so weiter und so weiter. Das geht bis auf die Seite 73 bis zum 29. Juli. Der ganze Monat Juli ist hier drin.
Ja.
Also wenn man da was drüber erfahren möchte, wie das damals gewesen ist bei diesem Spiel, ob das jetzt Tanky 2 oder Dave heißt, ich bin mir nicht sicher.
Wie auch immer, ich kenne weder das eine noch das andere.
Ich auch nicht.
Na, das ist auch nicht so schlimm.
Nee, ist nicht so wild.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier auch einigermaßen schnell durch. Ich kann da gar nichts zu sagen. Also immer wieder schön, ne, dass es diese Rubrik gibt, dass man da die Entwicklung so ein bisschen begleiten konnte. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung von Tanky oder Dave.
Mhm. Aber wir haben ja noch ein zweites Diary, nämlich von Alien Breed 2.
Ja, wurde ja angekündigt letztes Mal, ne?
Genau, das ist jetzt Volume 4 und da kann ich mich auch daran erinnern, dass wir das schon mal gehabt haben in den In-Progress-Bereichen.
Aber mir kommt es auch gerade neu vor, dass 2 Diaries in einer Ausgabe drin sind, so wie hier.
Es gibt sogar noch ein drittes. Wenn du mal auf die Seite 77 guckst, dann gibt es sogar noch ein ganz kurzes In-Progress für das Spiel Overdrive.
Kurz nach Redaktionsschluss traf die Endversion von Team 17 das neueste im Rennspiel ein. Um euch schon einen kleinen Vorgeschmack auf das Rennspiel zu geben, präsentieren wir euch hier die ersten Bilder. Ah, okay. Das sind nur die 3 Screenshots. Hatte ich mal die Musik dabei in einer Sims-Folge. Toll.
Also, dann wundert es mich aber ehrlich gesagt, dass das im Bereich In Progress ist, weil das passt ja eigentlich gar nicht. Das hätte dann ja eher in den Bereich Ausblick oder Vorschau oder Preview gehört. Ja,
vielleicht hat es einfach platzmäßig hereingepasst. Aber
sieht grafisch aber ganz geil aus.
Ja, voll.
Gefällt mir.
Also gerade dieser Title Screen, ne?
Mhm. Aber auch die anderen, also die Grafik ist so ein bisschen Micro Machines.
Ja.
Finde ich gut.
Finde ich auch gut. Na gut.
Wir kommen in den Bereich Special und da haben wir Dungeons and Monster.
Ah, okay. Ich habe vorhin kurz einmal überlegt, ich habe es nicht ausgesprochen, habe mich nicht getraut. Dungeons und Monster ist natürlich kein Spiel, sondern eine Klammer für die besten Rollenspiele in dieser Rubrik, wie ich gerade hier nochmal vor mir sehen kann.
Und das Ganze geht über 4 Seiten, wobei nur 2,5 Seiten Text sind, denn wir haben auf einer Seite eine Zugbrücke, eine gepixelte, und dann haben wir noch eine halbe Seite Mailorder. Was haben wir denn da für Spiele? DSA, ja, absoluter Klassiker, haben wir schon öfter gesagt.
Natürlich.
Mega, mega gutes Spiel. Ich weiß gar nicht, wie ich es heute fände, aber damals, das war schon sehr geil. Also näher an so eine Rollenspielerfahrung alleine ist man nicht gekommen.
Nee, fand ich schon gut. Mhm. Also das war für mich eine sehr, sehr gute Umsetzung. Ich war jetzt ja nicht so der Riesen-DSA-Profi, jetzt Pen and Paper meine ich, aber habe das schon auch gerne mal gespielt und das war für mich schon sehr nah dran. Mhm. Fand ich schon cool. Wobei mir das Charakter erstellen meistens mehr Spaß gemacht hat als das Spiel selber. Stimmt nicht ganz, aber habe ich schon gerne gemacht. Das habe ich mir sehr viel Zeit mitgelassen.
Mm, ja, vor allen Dingen hat man ja ständig neu gestartet, wenn die Würfelergebnisse beschissen waren.
Ne? Ja, genau. Ja, das war schon cool.
Ja, das war echt geil. Das hat Spaß gemacht.
Dann haben wir hier Wizardry, Bane of the Cosmic Forge.
Das kenne ich nicht.
Nee, also Wizardry kenne ich, die Reihe natürlich. Ja. Bane of the Cosmic Forge kenne ich nicht, aber ich kenne auch keinen anderen Wizardry-Teil. Da gibt es ja einige von. Ist ja eine ganze Reihe, aber nee, das sagt mir gar nichts.
Dann haben wir hier Black Crypt. Das sagt mir leider auch nichts.
Mir auch nicht. Might and Magic 3, das hatten wir vorhin schon mal kurz.
Mhm. Ja, Might and Magic, die Reihe auf jeden Fall. Aber ich habe nie ein Might and Magic gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Ich auch nicht. Genauso wenig wie Legends of Valor, kenne ich auch nicht.
Nee, ich leider auch nicht. Wobei der Titel mir irgendwie was sagt. Ich glaube, das hatten wir schon mal in irgendeiner Form in einer Sprechstunde dabei.
Ja, wirklich. Also sind ja auch alles so Spiele, man musste halt auch wirklich Rollenspiel-Fan gewesen sein. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich damals wirklich als Fan eines bestimmten Genres bezeichnet hätte. Ich habe einfach alles gespielt, was man so in die Finger bekommen hat. Und da hat man sich auch viel ausprobiert und hat dann auch erst so nach und nach festgestellt, was einem gut gefallen hat. Und wie wir auch schon oft gesagt haben, die Dinge, die nicht in unsere Bubble gespült worden sind, die sind dann auch an uns vorbeigekommen, weil man hat sich ja damals keine Spiele gekauft. Und wenn das einfach nicht da war, dann gab es das in meiner oder unserer Welt auch nicht.
Ja, ja.
Dann kannte man das auch nicht, ne?
Also man hat dann ja mal irgendwie, so wie jetzt, die Amiga Games durchgeblättert und dann hat man irgendwas gesehen und ich kann mich daran erinnern, dass ich auch in der Schule nachgefragt habe, ob das irgendwer hat.
Ja.
So, aber wie du sagst, es gab halt einfach Titel, die sind nie in unsere Bubble gekommen, weder in deine noch meine. Wir haben ja auf unterschiedlichen Schulen unsere Laufbahn nach der Grundschule fortgesetzt und hatten demnach auch zwei verschiedene Amiga Bubbles.
Ja.
Und trotzdem waren da irgendwie oft ähnliche Spiele drin. Ne?
Ja, ja. Also
einige Sachen, klar, die kamen dann zu mir, sind dann auch bei dir gelandet oder umgekehrt, aber ja, einige sind halt komplett an uns vorbeigegangen. Ne?
Die großen Titel, die gab es in beiden Kreisen, in beiden Bubbles, und vielleicht tue ich den Spielen jetzt gerade Unrecht, aber ich möchte behaupten, dass Legends of Valor oder Black Crypt vielleicht Spiele gewesen sind, die jetzt nicht ja so die ganz, ganz großen Namen gewesen sind, weiß ich nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht tust du dem wirklich Unrecht, weil ich denke dann so, ich habe nämlich gerade gedacht, naja, klar, ist halt kein Eye of the Beholder. Aber vielleicht kenne ich Eye of the Beholder auch nur, weil es in unserer Bubble gewesen ist und jemand anderes, der Legends of Valor gespielt hat, aber an dem vielleicht Eye of the Beholder vorbeigegangen ist, der dann sagt, ja klar, gehört zu Dungeons and Dragons, ähnlich wie wir es gerade bei Wizardry gesagt haben.
Ja, ja, das ist schon so.
Ja, gehört zu Dungeons and Dragons, aber Eye of the Beholder habe ich noch nie von gehört. Das kennt doch kein Mensch. Legends of Valor ist noch viel größer.
Ja. Und gerade bei solchen Rollenspielen, ne, selbst wenn die dann mal bei einem gelandet sind, dann waren die ja auch oft sehr erklärungsbedürftig und da musste man schon Bock drauf haben, sich damit auseinanderzusetzen. Es gab dann sowas wie DSA, das kannte man ja schon. Mhm. Ich glaube, das war ja wirklich allgegenwärtig, das war schon ein großer Name. Und auch Ember Moon hat ja so seine Kreise gezogen. Das hat, glaube ich, jeder mal gehört von Talion, das große Spiel. Das hat man sich dann vielleicht auch mal angeguckt. Aber ich hatte oft auch keine Lust, mir dann irgendwie das so selber beizubringen oder mich damit allzu lang zu beschäftigen. Mhm. Ich wollte dann einfach nur zocken irgendwie und manchmal fehlt mir dann vielleicht auch einfach der Zugang, also nicht nur die Anleitung, sondern auch die Motivation, mich damit zu beschäftigen. Und gerade bei Rollenspielen ist es ja oft ein bisschen komplexer.
Ja, bei mir war es, habe ich ja vorhin schon gesagt, auch ganz oft die Sprachbarriere.
Ja.
Ich hatte Eye of the Beholder, ich hatte da aber definitiv eine englische Variante von und darum habe ich das nie lange gespielt, weil ich wusste halt einfach nicht, was die ganzen Worte, was die ganzen Abkürzungen bedeuten. Keine Ahnung, SDR konnte ich mir vielleicht noch als Stärke irgendwie zusammenreimen und dann hast du halt schon ein Problem und dann wird dir eine Geschichte erzählt und du sollst dahin gehen. Ja, wohin denn jetzt? Ich weiß ja gar nicht, also ne, steht da alles auf Englisch, ich verstehe es nicht oder verstehe es kaum. Ja. Ja, dann hast du es halt nicht gespielt.
Nee, dann hat man halt lieber Terminator gespielt oder oder Street Fighter oder so.
Oder Super Frog.
Oder Super Frog, genau. Na gut.
Aber es geht ja hier noch weiter.
Genau, mit HeroQuest zum Beispiel. Das war ein bisschen zugänglicher, da musste man sich nicht ganz so gut auskennen und nicht so gut Englisch können.
Das war nämlich auf Deutsch.
Das war nämlich auf Deutsch, genau. Und auch, ja, spielerisch nicht ganz so komplex wie ein echtes Rollenspiel. Ich würde es hier auch nicht so als Rollenspiel bezeichnen, was sich zumindest so in diese DSA-Art einreiht oder die anderen, die man hier so sieht. Geiles Spiel dennoch.
Ja, und wir hatten ja nun das originale Brettspiel schon mal gespielt. Also ich hatte das damals, du hast es auf jeden Fall auch schon mal gespielt. Insofern waren die Regeln auch keine Unbekannte, ähnlich wie bei DSA. Ne?
Das stimmt. Hier steht es übrigens auch, ein schnelles, unkompliziertes Game ohne das echte Adventure-Feeling.
Was hat denn das jetzt hier mit Adventures zu tun?
Ich glaube, da vermischen sie Rollenspiel und Adventure so ein bisschen. Hm. Aber ja, unkompliziert, das meinte ich damit. Es ging ein bisschen schneller als so ein DSA zum Beispiel oder vergleichbare. Shadow Worlds, ein simples Baller-Adventure im Science-Fiction-Kleidchen. Das kenne ich gar nicht.
Ich kenne das von den Grafiken her. Mir sagen diese Helme total was. Und ich glaube, wenn ich mich da nicht ganz, das ist sehr klein, der Screen hier. Wir hatten Shadow Worlds vorhin schon einmal ganz kurz. Übrigens wird das hier als Shadow Worlds.
Mit einem W.
Was ein bisschen weird ist. Heißt das wirklich so? Oder ist das wieder einer dieser Tippfehler, die bei der Amiga Games öfter mal vorgekommen sind? Heißt das wirklich Shadow Worlds? Oder heißt es Shadow Worlds?
Shadow Worlds. Oder es ist halt so ein bisschen witzig, so man hat nur ein W für beide. Ne? Das endet mit W und das andere beginnt mit W und dann hat man nur so eins.
Naja, auf jeden Fall sagen mir diese Helme da unten irgendwie was. Ich kenne das von Screens und ich glaube, die sahen auch ein bisschen Anime-mäßig aus, die Typen.
Du könntest doch sagen Anime-mäßig, dann könntest du das so machen wie bei Shadow Worlds. Ja, dann sparst du dir einen Meh.
Okay, das reicht. Wir sind immer noch auf Seite 81.
Ich bin fertig, ich gehe nach Hause.
Du bist schon zu Hause.
Stimmt.
Ich gehe nach Hause. Wir haben hier einen Mail-Order-Versand mal wieder. Micro Magic. Amiga Hammerpreise. So. Traps and Treasures. Das wird ja mal teurer. 61 Mark. Was ist denn das für eine? Weiter geht's.
Wer soll sich das leisten?
Ja, wer hat so viel Geld?
Ah, und wir sind weiterhin in der Rubrik In Progress. Psychnosis. Das haben wir auf dem, wie hieß es da, auf dem Cover? Best of oder so? Nee, ich weiß nicht mehr genau. Es ging auf jeden Fall um Psychnosis auf dem Cover. Und das wird jetzt hier eingelöst auf dieser Seite. Psychnosis Big Push. Theater of Death wird hier vorgestellt.
Ah ja, Theater of Death. Also ja, ja. Habe ich nie gespielt, aber davon ist dieses Logo, dieser Orden mit dem Astronauten drin und diesem Helikopter und dem Panzer und so weiter und so weiter. Das ist aus Theater of Death. Wie gesagt, habe ich nie gespielt. Ich überlege gerade, dieser Screenshot da unten links, diese Erde.
Ja.
Alter, sieht das scheiße aus.
Das stimmt. Der Rest eigentlich nicht so, ne?
Nee, der Rest ist voll okay. Also jeder andere Screenshot auf dieser Seite, egal zu welchem Spiel, sieht gut oder zumindest okay aus. Aber der sieht scheiße aus. Der sieht aus wie irgendwie ganz schlecht in Deluxe Paint. Hier, es gab doch hier schon diese Art Gallery, wo Leute ihre digitalen Kunstwerke hingeschickt haben. Mhm. So sieht das aus.
Ja, da gebe ich dir recht. Seltsam, sticht auf jeden Fall heraus zwischen den anderen Screenshots.
Ja.
Fabelhafte Monate stehen uns bevor. Psychnosis veröffentlicht bis zum Dezember über 10 Spiele und wir zeigen euch die ersten Bilder zu künftigen Mega-Hits, wie Theater of Death zum Beispiel. Ist von Hans Ippisch hier dieser Abriss. Mhm. Und vielleicht ist es auch nur ein Zwischenstand. Hier sind ja erste Bilder gemeint.
Aber es sieht trotzdem scheiße aus. Ich kann das auch nicht anders sagen. Ich kann das nicht nett sagen. Das sieht scheiße aus.
Theater of Death also. Daneben Brian the Lion.
Schöner Name, finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Das war eins dieser sehr typischen Maskottchenspiele, die es damals so gab. Mhm. Dann haben wir hier noch Globe.
Duel? Globe Duel?
Ja, irgendwie Globe so. Duel? Vielleicht.
Irgendwie so?
Nie gehört, kenne ich nicht. Wiz und Liz haben wir hier noch. Das kennt man.
Ja.
Und das waren jetzt aber erst 3 Spiele, ne? 4?
Ja. Ja, hier steht noch Hired Guns, steht noch in dem ja. in dem Intro-Text, aber das wird hier sonst nirgends mehr erwähnt.
Ach, hier steht's auch nochmal abgedruckt in normaler Schrift. Globe Duel, ja.
Unten steht auch nochmal was, halt ganz Set of Pain, Prime Mover, Wizen Liz, Bob's Bad Day und Second Samurai. Oh, Second Samurai, ja, das kennt man auch.
Ach, guck mal, hier steht's auch. Und sonst? Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, das meine ich. Da sind die Titel drin, die ich gerade alle aufgezählt habe.
Ah, okay. Da wird sich ja quasi entschuldigt. Eigentlich wäre hiermit noch lange nicht Schluss. Doch aus Platzgründen müssen wir unsere Aufzählung nun in möglichst knapper Form fortsetzen.
Das ist aber ein bisschen schwach.
Ja, geil. Aber ja, Wilder Westen, man hat es einfach so gemacht. Ja, kein Platz mehr. Naja, dann schreiben wir es einfach noch.
Ja, 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 wir zählen einfach auf billige Aufzählungsweise. Also ganz ehrlich, da hätten sie doch die nächste Seite, nämlich die Amiga Games Charts. Ja, okay, ist jetzt eine kleine Tradition in diesem Ding, aber weiß ich nicht, dann mach doch die weg.
Ja, ich glaube, so einfach war das nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Genau, die Charts haben wir hier in Kategorien eingeteilt. Denkspiele, Simulationen, Jump'n'Runs, Arcade Action und so weiter.
Mhm.
Die gehen wir ja meistens nicht durch. Wir picken uns da immer nur so einzelne raus, ne?
Wir haben immer den ersten uns angeguckt.
Von allen Kategorien?
Mhm.
Okay, na gut. Denkspiele. Goblins 2.
Mhm. Mit 84% übrigens. Gucken wir mal, was wir noch so haben. Simulationen, Sim Earth, auch mit 84%.
Flugsimulationen, dein Liebling. Gunship 2000 mit wieder 84. Und das hatten wir schon mal, meine ja. ich, dass wir darüber gestolpert sind.
Ja,
ich weiß nicht, ob es 84 waren, aber immer dieselbe Wertung.
Mhm. Jump'n'Run-Spiele, auch schön. Lost Vikings, 92%. Ich finde es übrigens relativ wild, Lost Vikings als Jump'n'Run zu bezeichnen. Also es hat natürlich Jump'n'Run-Elemente, aber ein echtes Jump'n'Run ist das nicht.
Ja, es ist wirklich so ein Hybrid, ne? Oder so ein Trübrid, keine Ahnung. Adventures, Rollenspiele, Amber Moon mit 93%.
Auch wild, Adventures und Rollenspiele in eine Liste zu packen.
Aber wahrscheinlich muss man irgendwie so ein bisschen Dinge zusammenfassen, ne? Sonst artet das hier aus.
Aber da ist wieder, da muss ich nochmal ganz kurz hier ein bisschen tiefer reingehen. Da sind wieder die zwei Dinge, die ich mir immer mal wieder angucken wollte, nämlich Flies, Attack on Earth, was ich übrigens früher als Flies Attack on Earth bezeichnet habe.
Ich erinnere mich,
Habe ich schon mal erzählt.
Ja.
Und KGB.
Ja, das war cool.
Das sind zwei Spiele, die ich mir echt gerne nochmal angucken würde und ich vergesse es immer. Was wollte ich mir eigentlich noch angucken? Was habe ich am Anfang der Folge noch gesagt? Dieses
Quack.
Ja, danke. Von Team 17.
Ja.
Okay, weiter geht's. Arcade Action, Lionheart mit 94%. Arcade Action, da ist Syndicate mit drin. Also Syndicate ist ja vieles, aber keine Arcade Action. Tut mir leid.
Ich glaube, hier ist mit Arcade auch nicht die Arcade gemeint.
Was denn sonst?
Einfach leicht spielbare Action.
Aber
oder so.
Syndicate ist doch nicht mal ein leicht spielbares Spiel.
Ja, aber wo würdest du sonst hinpacken in diesen Kategorien?
Simulation?
Nee. Du kannst auch nicht einreihen bei
Strategiespiel?
Nee, dafür wird zu viel geballert.
Ich finde, es ist eher ein Strategiespiel oder eine Simulation. Da steht ja sogar in Klammern allgemein hinter als Arcade-Action. Nee.
Was simulierst du da?
Konzernkriege.
Okay, ja.
Ja. Richtig überzeugt.
Wahrscheinlich müsste man sich das ganze Kategorienkonstrukt nochmal angucken. Egal. Sportspiele. Goal mit 84%.
Oh, wieder mal 84, ja. Rennsimulation No Second Prize mit 88.
Wirtschaftssimulationen Eishockey Manager mit 84%.
Und Strategiespiele Lemmings 2 mit 93%.
Naja, na gut. Ja, kann man mitleben, denke ich.
Ja, an sich alles gute Spiele, würde ich mal sagen. Sim Earth habe ich nie wirklich gespielt, aber der ganze Rest habe ich alles gespielt.
Ja.
Mal mehr, mal weniger und sind alles Spiele, die Spaß gemacht haben. Goblins 2 habe ich auch nicht viel gespielt, aber ich glaube, da tue ich dem Ding auch Unrecht. Also ich glaube, das hätte ich mehr spielen sollen.
Ja, das war schon cool. Ich erinnere mich da auch nicht mehr genau an welchen Teil.
Ich habe den zweiten gespielt, bin ich mir relativ sicher.
Das war ein cooles Spielkonzept, so mochte ich.
Ja, war ja so eine, auch, ja, Denkspiel, aber war ja irgendwie auch ein Adventure.
Ja,
also das hätte man auch hier durchaus in den Adventure-Teil reinpacken können.
Aber schon mit einem erheblichen Denksportanteil.
Und ich möchte hier auch nochmal, ne, wenn wir das jetzt gerade auseinandernehmen, oder ich, wenn ich hier gerade am Meckern bin. Wir hatten ja vorhin, welches Spiel war denn das? Quack wurde verglichen? Oder war das dein, das was du kanntest mit dem Hund hier?
Monster Beyond?
Ja. War das das? Das wurde verglichen mit Bill's Tomato Game und Lemmings 2.
Mhm.
Wir haben hier Bill's Tomato Game bei Denkspielen und wir haben Lemmings 2 bei den Strategiespielen. Was soll das? Das
ist natürlich Quatsch. Dafür, guck mal, wir werden ja wieder ein bisschen friedlich gestimmt, denn hier steht, feierlich erklären wir hiermit Amber Moon zum besten Amiga-Rollenspiel aller Zeiten. Das müsste dich doch jetzt wieder versöhnlich stimmen.
Ja, okay.
Und dann nutze ich diesen wachen Moment, um schnell weiterzugehen auf die Seite 86.
Unsere andere Lieblingsrubrik.
Ja, Public Domain, der Public Domain Corner Software für wenig Geld. Da gab es manchmal ein paar Hits, haben wir vorhin schon ein paar genannt, ne? Risiko und Monopoly, solche Sachen. Ich glaube, wir brauchen uns hier nicht lang aufhalten. Ich kenne nichts davon.
Nee, ich kenne da auch gar nichts von.
Insofern skippen wir das sehr, sehr schnell.
Mhm. Und sind auf der Seite 88 und da sind wir im Bereich Teamwork beziehungsweise der Rubrik Clubwork. Da geht's um Clubs und Freaks, aufgepasst.
Ja, genau. Menschen, Amiga-Enthusiasten konnten sich hier oder haben sich damals zusammengetan zu sogenannten Clubs, mal mit mehr, mal mit weniger Mitgliedern. Und um hier zu werben für den Club, konnte man eine kleine Anzeige schalten in der Amiga Games und sich ganz kurz vorstellen, wie viele Mitglieder gibt es hier, gibt es einen Clubbeitrag, was bekommen die Mitglieder dafür, die Anschrift natürlich. Und ja, das sind hier, weiß nicht, so knapp 20 Stück, würde ich sagen. Und ja, eigentlich ganz nett, coole Idee, habe ich auch schon 7-mal gesagt, glaube ich, in den letzten Folgen, dass ich das irgendwie ganz nett finde, ne? So ein bisschen dieses, der Vernetzungsgedanke.
Ich finde es total spannend, wenn ich hier so drüber gucke, die unterschiedliche Mitgliederanzahl. Der unterschiedliche Clubbeitrag ist krass. Hier zum Beispiel beim Programmiererclub Amiga, die haben so 10 Mitglieder, Clubbeitrag 20 Mark jährlich. Und dann hast du hier den Amiga Computer Club, der hat 14 Mitglieder, Anfänger und Profis, und da zahlst du aber im Monat 10 Mark.
Wo ist der?
Unten links, also Mitte links, Entschuldigung. Da hast du 14 Mitglieder und 10 Mark.
Ja.
Und der Programmiererclub Amiga, der ist auf derselben Seite, aber auf der rechten Seite ganz oben. 10 und 20 Mark jährlich. Also ist schon ein ganz schöner Unterschied. Ja, gut, ne?
Was bekommst du, ne? Bei dem einen, beim Programmierclub, bekommst du vierteljährlich erscheinendes Diskettenmagazin, Telefonhotline, PD-Pool, kostenlose Kleinanzeigen. Beim anderen bekommst du Beratung, monatliche Clubdisk, okay. Mhm. Das ist natürlich ein ganz schöner Turnus mit Mitgliederbeiträgen, vierteljährliches Clubtreffen und Workshops. Naja. Na gut, jeden Monat eine Diskette.
Ja.
Das geht ins Geld.
Ist trotzdem, also ich finde es, wie gesagt, spannend, mir das so anzugucken. Hier der APC und TPC und CCM. Mehr als 100 Mitglieder. Kostenlose Mitgliedschaft.
Na, das ist doch mal ein echtes Angebot.
Händlerrabatte, PD-Tools, Verbraucherschutz, Amiga Fire Magazin.
Mhm.
Aha. Ich finde es total spannend.
Ja, kannst du dir ja nochmal in Ruhe angucken und dann nochmal zum Beispiel nicht berichten, meine ich.
Na gut, okay, dann gehen wir weiter.
Auf die Seite 90.
Ach, da sind wir, im Reader's Corner. Das, was ich vorhin gemeint habe, ey, ganz ehrlich, naja gut, die eine vielleicht nicht, aber die Grafiken sehen durch die Bank besser aus als diese Weltkugel da eben gerade. Wir sind nämlich im Reader's Corner, da wo Leser ihre digitalen Kunstwerke hinschicken können. Und dieser Wolf, dieser heulende Wolf, diese Silhouette vor diesem großen Mond, ist ein bisschen Klischee, aber das sieht ja ganz nett aus.
Ja, kitschig, aber nett.
Ja, das ist total kitschig. Der Frosch in der fleischfressenden Pflanze ist ganz witzig.
Ach, jetzt erkenne ich das. Ich habe eben gerätselt, was das sein könnte. Stimmt, ja, Frosch. Und der Rest ist, ja, also die Menschen haben sich hier Mühe gegeben, das muss man schon sagen. Ob das jetzt gut aussieht oder nicht.
Guck mal, das eine da oben rechts, ist sogar ein Spiel. Das ist ein Shoot'em Up. Also das ist nicht mal irgendwie nur eine Grafik. Und diese Gitarre aus den Bubbles, das würde mich, ja, Demo-Maker, seine Gitarre mal so richtig in Schwung. Also das scheint sich auch dann als Demo, wenn sich das bewegt, hey,
naja, warum nicht? Ja, cool. Also auch eine schöne Rubrik eigentlich immer.
Ja. Und man sieht jedes Mal andere Sachen. Ich finde das ganz spannend eigentlich, was man damals so gemacht hat. Gut, ich habe ja selber gerne gepixelt, ne? Ja. Weißt du ja, mit Deluxe Paint.
Mhm.
Hat mir immer Spaß gemacht.
Ja, und war ja auch cool, wenn man dann sein Werk hier so abgedruckt gesehen hat. Das stelle ich mir schon ganz cool vor. Na gut, weiter geht's. Seite 92 im Special. Tarnkappe im Sturzflug. F-117A.
Ja, wieder eine Flugsimulation,
endlich,
die du nicht kennst, ich auch nicht. Darum können wir einmal kurz erwähnen, dass es sich hier
um einen Tarnkappenbomber handelt.
Genau, das sollte reichen. Und von Microprose natürlich.
Ja.
Dann nächste Seite, immer noch Kategorie Special. Ikarion, Kingsoft im Aufwind.
Kenne
ich auch nicht, nie gehört. Kingsoft kenne ich, Ikarion kenne ich nicht. Tschüss, weiter.
Mhm. Haben wir Werbung, die 35 größten Amiga-Hits, haben wir letzte Folge schon mal drüber gesprochen, also in der letzten Amiga-Sprechstunde, ganz tolles Heft.
Das wäre übrigens auch mal besprechenswert, vielleicht schieben wir beim nächsten Mal einfach dieses Sonderheft ein.
Ja, könnte man tatsächlich machen. Also wir werden sicherlich Doppelungen haben und nochmal über Spiele sprechen.
Ja, aber macht ja nichts.
Nö. Wir können das auch einfach aus den alten Folgen zusammenschneiden.
Das können wir auch machen.
Nee, das ist mehr Arbeit, als das nochmal neu einzusprechen.
Ja, auch wieder wahr. Na gut.
Oh, der Demo-Service, der ist doch sonst immer ganz vorne im Heft, jetzt ganz hinten. Wir sind auf der Seite 96. Da konnte man sich Demos für günstiges Geld bestellen, beziehungsweise man konnte, wenn man sich Beefy Snack Zone oder den Karamals Cup bestellt hat, oder das Punika-Spiel, also alles, was so Werbespiele sind, dann hat man auch komplette Spiele gehabt und nicht nur eine Demo.
Genau. Das sind halt die Coverdiscs, die da mal auf den Disketten dabei waren in der Vergangenheit, die man hier nachbestellen konnte. Mhm. Ne?
Ich glaube nicht mal. Karamals Cup, glaube ich, waren, oder?
Snackzone? Ja, weiß ich auch nicht genau.
Ich glaube, das waren keine Dinger, die irgendwie auf Disc gewesen sind. Ein paar, ja, könnte sein, aber obwohl Flashback würde ich noch am ehesten, ich kann mich nicht an eine Demo vom Eishockey, oder? Ja. Irgendwie so.
Eishockey Manager, Burntime, Bubba and Stick, Sink or Swim, Spielkiste Nummer 316, toll. Das Punika-Spiel, Traps and Treasures, Karamals Cup, Flashback, Beefy, ja.
Ja, gut.
Weiter geht's. Seite 98, die Vorschau. Oh, das riecht nach Ende.
Ja, und wie immer kommt das Ende sehr plötzlich.
Aber es kommt. Aber witzig, dass auf dem Cover dieser Ausgabe ganz fett Theater of Death drauf ist.
Mhm.
Und hier das gleiche Spiel in der Vorschau nochmal angekündigt wird.
Ja, hätte man sich das Cover aufheben können, ne?
Ja.
Ist ja eigentlich auch ein ganz geiles Cover.
Ja, schon.
Aber ja, in dem Spiel ging es ja um Psygnosis. Ja gut, okay, was nimmst du von Psygnosis?
Lemmings vielleicht?
Ja, aber es ging ja gar nicht um Lemmings in dem Artikel. Und sie haben ja auch alles abgewürgt.
Sie hatten ja keinen Platz.
Nee, keinen Platz. Traurig. Ja, ansonsten Elfmania wird in der nächsten Ausgabe besprochen, da freue ich mich schon drauf.
Club Duel.
Ja, und Amiga Sports, die besten Sportspiele.
Ah ja.
Das ist Goal da unten, das erkenne ich an der Adidas-Bandenwerbung.
Ja, dann gibt's hier nochmal Werbung für dein Lieblingsgenre, Dogfight, 80 Years of Aerial Warfare.
Müssen wir noch erwähnen, dass die am 19.11.93 erscheinen würde?
Hast du hiermit getan, also.
Dann werde ich Dogfight, übrigens auch von Microprose, ach ja, das hatten wir ja, 80 Jahre of Aerial Warfare. Ich will nochmal sagen, also für einen Amiga-Flugsimulator sieht die Grafik echt schön aus.
Das sieht cool aus, ja. Also hier sieht man einmal so einen Piloten in der Frontal-Draufsicht im Cockpit.
Als hätte er ein Selfie von sich gemacht.
Genau, wie das manchmal so ist. Man konnte ja dann so den Blickwinkel im Cockpit einmal ringsrum auswählen in diesen Simulationen mit Tasten 1 bis irgendwas meistens.
Genau, und dann quasi nach hinten gucken und das sieht auch aus, als wenn nach hinten gucken, als wenn man da den Kopf des Piloten mitsieht. Sieht sehr gut aus, toll gepixelt. Auch dieser Doppeldecker sieht richtig, richtig gut aus.
Ja.
Was ja aber auch ein gepixeltes Bild ist, also zu, ich würde mal sagen 99,9%.
Ja.
Aber selbst die, was ist denn das? Ist das ein Harrier? Dieser Jet aus,
könnte sein, ja.
True Lies, dieser Senkrechtstarter, ist doch ein Harrier, ne? Selbst das sieht nicht so kacke aus.
Und das wird in-game sein, während der
genau, das meinte ich damit.
Irgendwie maximal Cutscene-Sequenz oder sowas ist.
Mhm.
Und ja, schön, dass du da nochmal eben so deinen kleinen Frieden gemacht hast zum Ende. Und
ich werde es trotzdem nie spielen.
Musst du auch nicht.
Gott sei Dank.
Komm, dann klappen wir hier diese Ausgabe zu, sind auf der allerletzten Seite, beziehungsweise dem Backcover, da gibt's nochmal einen Mail-Order-Versand.
Oh Gott.
Da muss man den Kopf leider um 90 Grad drehen.
Das ist auch, wie kann man denn sowas zulassen?
Aber es gibt Traps and Treasures für, wow, jetzt muss ich nochmal zoomen auf die letzten Meter, 59 D-Mark.
Okay, also wir bleiben in dem Bereich. Es kostet um die 60 Mark. es gibt keinen echten Gewinner in dieser Folge. Und den ersten, den wir hatten, den Namen habe ich schon wieder vergessen. Und
ich auch. Es ist auch völlig egal. Aber mir hat die Ausgabe ganz gut gefallen insgesamt.
Ja, muss ich auch sagen. Ich fand die auch sehr gut. Also wir kannten vergleichsweise viel. Mhm. Und die Sachen, die wir nicht kannten, waren trotzdem zumindest das meiste davon einigermaßen interessant, sodass ich mich so für den Moment kurz mal damit beschäftigen wollte.
Ja.
Ich glaube, wir haben wenig, wo wir gesagt haben, komm, ey, hier nur das und weiter. Ja. Hatten wir auch, aber weniger als sonst.
Ja, fand ich gut. Wir werden besser.
Die Ausgaben werden besser.
Das klingt auf jeden Fall so, als hätten wir es mal wieder. Und das klingt auch danach, als hätten wir nichts weiter zu sagen, als unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern zu danken, dass sie es mit uns so lange ausgehalten haben, hier in dieser Amiga Games 1193. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Zum Beispiel mit einer netten Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt jetzt auch einen netten Kommentar da lassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder mit uns auf unseren sozialen Kanälen in Kontakt treten, in unsere DMs sliden oder, was ihr auch machen könnt,
uns mit Geld bewerfen.
Ich wollte es nicht sagen, aber ja.
Sebo ist nicht da.
Ja.
Sebo, der möchte gerne mit Geld beschmissen werden.
Ja, er hat so einen Kink irgendwie.
Ne? Ja, genau. Ja. Also vornehmlich mit Münzen. Hartgeld.
Ja. Rollen, Münzrollen. Aber schwierig übers Internet und so.
Genau. Also könntet ihr anstelle dessen einfach auf Steady gehen und da ein Abo abschließen bei uns. Das kostet nur 3 € im Monat, hilft uns aber weiter, irgendwann mal keine Miese mehr mit diesem Podcast zu machen. Das würde uns tatsächlich sehr freuen. Oder ihr gebt uns einen Kaffee auf Kofi aus. Das könnt ihr auch machen.
Genau, das wäre auch nett. Und vielleicht nochmal bei der Gelegenheit, kann man ja mal nutzen, um auch denjenigen zu danken, die uns unterstützen bisher. Dankeschön, das ist sehr, sehr freundlich und ja, bringt uns auf jeden Fall immer wieder ein kleines Stückchen weiter.
Mhm. Und wir freuen uns über jeden neuen, also.
Genau.
Ja, dann.
Hören wir uns in 14 Tagen.
Würde ich sagen und bis dahin bleibt unbedingt am Drücker.
Am Drücker oder am Drucker, wie auch immer.
Nee, besser nicht am Drucker.
Okay, dann vergesst den Drucker, bleibt am Drücker. Bis dahin.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Rund um die Welt heißt Rider Twix.
Tokio. London.
My tailor is Twix.
Paris.
Aus Rider wird jetzt Twix.
Berlin.
Sonst ändert sich nichts.
Madrid.
Alles klar, Rider heißt jetzt Twix.